Nach den Trollkriegen hatten mehrere Menschenpriester schwache Visionen von engelsgleichen Wesen, geometrischen Formen, die vor lebendem Licht pulsierten. Obwohl sie es nicht ahnen konnten, hatten die Priester tatsächlich Kontakt mit den Naru, den großen im großen dunklen Jenseits gehabt. Die Naru nutzten die Verbindung, um die Herzen bestimmter Menschen zu lenken und sie mit dem heiligen Licht vertraut zu machen.
So. So schönes Thema in World of Warcraft. Wirklich. Muss ich sagen, gehört mit zu meinen Lieblingen mittlerweile. Die Naru und das Licht und alles was sie so gemacht haben. Weil die so. Ich bring dich jetzt wahrscheinlich direkt ganz aus dem Konzept, wo du überhaupt nicht hin wolltest. Aber ich muss sagen, die Naru und das Licht, wie sie jetzt so aufgebaut werden seit Legion und ein bisschen mit Xera, erinnert mich extrem stark an die Untoten und die Verlassenen und so ein bisschen so dieses Geißelmenschen, so ein bisschen dieses Kel'Thuzad, ne, so intrigenmäßig und von hinten spinnen und so. Und ich finde das irgendwie cool. Ich finde das irgendwie sehr, sehr, sehr cool. Das Licht wird super cool gerade, finde ich.
Ja, gehe ich mit. Ich mag auch gerade die Geschichte wie ums Licht und auch, dass sie das jetzt ausbauen. Das finde ich sehr, sehr nice. Auf jeden Fall, das kommt aus den Chroniken, was ich gerade vorgelesen habe. Und genau, das ist jetzt nach den Trollkriegen. Und da kriegen diese Menschenpriester Visionen. Eine ist ganz besonders genannt, nämlich Merelda. Und an Merelda sind mehrere Sachen besonders. Erstens der Name.
Ja.
Weil das ist eigentlich so ein Name, wie die Raumschiffe normalerweise heißen. Dieses Da am Ende, ne? Also Exoda, ja. Vindica, so weiter. Das zum einen. Zum anderen, jetzt im kommenden Add-on heißt eine Stadt Merelda. Oder ein Hafen oder ich weiß nicht genau, was es ist. Ich habe selbst noch nicht gespielt.
Das ist die Stadt der Arati quasi. Also die Hauptstadt der Arati, die einzige Stadt. Na, obwohl, die haben kleinere Dörfer drumherum, aber die Hauptstadt heißt Merida, ja.
Genau. So, und diese Priesterin, die hat eben auch diese Vision gehabt, von denen ich gerade eben erzählt habe. Und ihr sind 5 engelsgleiche Lichtwesen erschienen. Also 5 Naru. Und die haben dann die Prinzipien der Kirche quasi nach Azog gebracht. Also das, woran die Menschen glauben, ihre Glaubensgrundsätze stammen von diesen 5 Naru. So, jetzt haben wir in Khazad Dagar diesen Lichtkristall. Und eine gängige These ist ja, das ist ja das Raumschiff, mit dem die Naru nach Azoth gekommen sind und dass das die waren. Jetzt ist es so, wir wissen, dass in so einem Raumschiff mehrere Naru sein können.
Definitiv.
Also das hatten wir. Ja, das hatten wir schon. Zum Beispiel, als die Draenei nach Draenor geflogen sind. Da hatten die, ich glaube, 3 Naru an Bord. Wenn ich es richtig im Kopf habe.
Priesterklassenhalle ist ja quasi auch ein Raumschiff, da sind auch 2 an Bord.
Ja. Genau, jetzt der große Punkt. Sind alle 5 Naru an Bord der Beleda gewesen? Oder gibt es noch mehr von diesen Lichtkristallen?
Ja, sehr schwer. Ich würde mich jetzt gerade, ich habe mich versucht dran zu erinnern, ich kann es nicht. Ich weiß, dass es in der Stadt Merelda oder wie auch immer sie jetzt dann heißt, dass es eine Erklärung dafür gibt, warum sie so heißt, wie sie heißt. Ich habe sie nicht mehr im Kopf, leider. Aber es
die, gibt... Die werden sich doch auf diese Priesterin beziehen, oder nicht?
Mit Sicherheit. Ich wollte es jetzt nur noch mal verstärken quasi, also das nur noch mal nehmen. Aber ich habe es völlig vergessen. Ich weiß es nicht tatsächlich. Ja, waren die 5 da drin? Kann wirklich sehr gut sein. Die Frage ist halt, dass, oder wir haben so diese grundsätzlichen Fragen, die, glaube ich, dem noch viel weiter vorausgehen. Wie lange ist dieser Kristall da? Das ist, glaube ich, die spannendste Frage überhaupt. Ich habe heute dein Video gesehen und das werden wir heute auf jeden Fall, hier muss ich mit reinschneiden, so. Hohlerdentheorie, gut, Hohlerde ein bisschen überspitzt. Wir haben halt eine zweite Schicht drauf, das ist ja, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen und da bin ich auch definitiv Fan von. Wir haben eine zweite Legierung quasi auf unser Azeroth gekriegt, ne, ein Layer einfach. Und dann würde ich sagen, kann das ja gar nicht, dann kann der Kristall nicht so alt sein. Weil der steckt in der oberen Decke. Das würde uns eine zeitliche Einordnung für ihn geben. Und das finde ich cool. Und dann ist halt die Frage, wenn da 5 Stück drin sind, chillen die da jetzt noch? Da habe ich auch direkt noch eine Frage an dich. In Scherbenwelt, Draenor, Oshogun ist ja auch einer drin, Naru. Ja. Dem helfen wir, glaube ich, und geben den Gnadenstoß dann oder so, weil er ja korrumpiert wird oder die Energie. Boah, ich weiß das nicht mehr. Weil Cho'Gall will ihn doch aussaugen. Das ist so eine Quest. Ich glaube, Cho'Gall will ihn aussaugen und wir befreien den dann oder töten den und der ist dann weg oder so. Keine Ahnung. Aber wie lang war der da drin? Weißt du das?
Nee, der ist ja da mit den Draenei gestrandet.
Mit Oshogun, ne? Aber das heißt, das ist dann schon Jahre.
Oder? Ja, und sollte alles datiert sein. Also eins nach dem anderen. Ja. Es sind so viele verschiedene Jahreszahlen gefragt. Also Oshogun ist abgestürzt. Ich glaube gar nicht so lange her. Warte mal.
Habe ich das falsch im Kopf? Ich glaube irgendwie, Oshogun ist schon etwas länger her. Also, ja, moderne Zeitrechnung etwas länger her, ne? Jetzt nicht geografisch gesehen so.
Ja, ist ja nicht so. Warte mal, das kriegen wir aber raus. Ich habe sogar die Chroniken Band 2 hier liegen.
Ich habe nur 1, 3 und 4. Warte. Bei der Hand.
Perfekt. Also, der erste Schamane. Also, okay, das müsste noch davor sein.
Das würde uns ja so ein bisschen was geben, wie lange die da drin hocken.
Ja, auf jeden Fall. Also, dann hatten wir hier den Brecherkrieg, die Kindersteins, aber gar nicht so einfach, weil es gibt halt so verschiedene Sachen. Ich weiß nicht, ob genau der Absturz der Draenei dokumentiert ist. Also vor 200 Jahren haben sie Shadrat gebaut, das ist zum Beispiel dokumentiert.
Ja, okay, das ist schon, wenn die vor 200 Jahren Shadrat gebaut haben, es war kurz vor Shadrat-Bau. Es war quasi direkt ja kurz davor. Das heißt, dann ist es nicht so lange. Okay, aber schon, der hockt schon ein paar Jahre da drin.
Auf jeden, ja. Hier, der Nahukure beginnt diese Seelen anzudingsen und so weiter. Das war vor 180 Jahren, das ist ja schon ein Oshogun.
Ja, aber lass den halt mal 250 Jahre da drin hocken. Das ist jetzt nicht so viel.
Ich hab's gefunden, 200 Jahre vorm dunklen Portal. Die Draenei landen auf Draenor.
Ja, aber gut, dann ist es jetzt nicht so viel. Aber zumindest hat er 200 Jahre da drin gechillt. Das heißt ja schon mal, Adal ist nicht gekommen, um ihm zu helfen. In diesen 200 Jahren hat Adal einen Sprungbrett weiter nicht mitbekommen, dass sein Bro in Oshogun noch drin ist und Hilfe benötigt. Das er könnte sehr gut erklären, warum in Beledar dann auch noch welche drin sein könnten. Aber warum melden die sich jetzt? Also warum konnten die vor 15 Jahren diese, also einmal damals, wie du schon sagst, Merelda, und jetzt vor 15 Jahren wieder, warum konnten sie dann wieder eine Vision losschicken? Es muss ja irgendwas, muss ihnen ja die Energie gegeben haben. Gut, vor 15 Jahren wissen wir, das war das Schwert. Das war so ein Impact, dass das vielleicht die Energie gegeben hat, um eben einen Funkspruch zu senden?
Boah, das ist. Also, das Ding ist, das, was die Draenei, das war viel später als das, was mit den Merelda und den Menschen passiert ist, ne? Also, ja, wir haben ja ein ungefähres Zeitfenster dafür.
Ich meine ja nicht mal, dass sie gleichzeitig abgestürzt sind, ne? Aber der Punkt ist eher so, wie lange hält so ein Naru da unten oder alleine durch? Deswegen habe ich halt Oshogun genommen, weil ja ums Eck Adal ist und ihm helfen könnte und es merken müsste. Mhm. Ist nur als Beispiel, ne? Nicht, dass die irgendwie zusammen abgestoßen werden. Aber er hätte es ja merken müssen. Und da er es nicht gemerkt hat und der allein in Oshogun da rumgejammelt hat, erklärt er ziemlich gut.
Die Frage ist, was kann er machen?
Naja, der hat die Draenei und die Seher und die Aldo um sich gehabt. Der holt mal meinen Kumpel da raus. Ja, oder die waren nicht dicke miteinander. Das kann ja auch sein, aber ich weiß nicht so. Kann ja auch sein, Adal ist einer derjenigen, der anders aussieht als jeder andere Naru, den wir bisher hatten. Aber andersherum, er kommt auch mal in der Szene mit dem Hildebrand, dem in Nordend, den Paladin. Da ist er ja nicht alleine, da kommt er mit zwei anderen Naru. Also der ist ja schon, hat schon auch andere unter sich. Also würdest du jetzt also das, denken, dass die da drin noch leben? Das Ding
ist
ja
folgendes. Also die, die Geneda, die ja zur Oshogun wurde, die ist abgestürzt.
Ja.
Und beim Absturz heißt es, ist Kara, so hieß der, glaube ich, der Naru in der Oshogun, der ist quasi an diesem Punkt, wo er quasi in so ein Void Naru übertritt. Und dann hat er die Drenai rausgeschmissen. Also deshalb haben die ja auch das Schiff verlassen und so weiter. Kara hat gesagt, geht weg, bevor ich drehe, ich bin kurz davor, in die Leere zu verfallen. So. Und dann sind die Drenai mit Dore zum Beispiel, oder warte nicht, wie war das mit Dore? Dore war ja der Naru, der dann nach Auchidun gegangen ist.
Kann sein. Das ist
auch schon so lange her. Auf jeden Fall, also ich glaube ja, genau. Dore war der Naru, der noch beim Licht war, meine ich. Und einer der Gründe, warum sie weggeschickt worden sind, ist, weil man irgendwie Angst hatte, dass sie irgendwie aufeinanderprallen oder so und sich gegenseitig vernichten, irgendwie sowas.
Mhm.
Und ich glaube, Velen hat Schlimmeres verhindert. So, Velen ist irgendwie dazwischen gegangen und dann ist das halt nicht passiert und die Trainer sind weggegangen. Und ich glaube, darum ist dann, hat sich zum Beispiel auch Adal und so weiter dann nicht weiter eingemischt. Der Punkt ist, die, wenn die gegeneinander, also was heißt helfen, die würden gegeneinander kämpfen, die wollen sich, glaube ich, gar nicht helfen. Das ist wie mit dem Naru in Revendreth. Erinnerst du dich? Wenn du mit dem redest, dann sagt der so, ich bin beschmutzt. Die wollen nichts mehr von mir wissen und so weiter.
Ja.
Da wird nicht geholfen, wenn du abgekommen
wenn du nicht
bist
vom wahren Weg. Ja, wenn du nicht mehr richtig rein bist, dann bist du halt. Glaubst du, dass Adal beschmutzt ist?
Boah, das ist eine gute Frage. Da könnte man die tiefere Frage, die sich dahinter stellt, ist, warum gibt es überhaupt unterschiedliche Nahrung? Also warum haben die unterschiedliche Farben? Ja. Ich glaube, wenn wir das wüssten, dann haben wir einen guten Hinweis darauf, ob da was hintersteckt oder nicht. Also Adal könnte beschmutzt sein, maybe.
Erklärt, warum der so nicht fanatisch, der war ja nicht unbedingt fanatisch.
Mhm.
Und alle anderen, die wir kennengelernt haben, bis jetzt schon relativ.
Aber Adal ist vom Aussehen her, würde ich sagen, am neutralsten. Der ist halt so weiß-gelb.
Genau.
So wie ich mir auch Licht vorstellen würde. Der ist jetzt nicht so violett oder rot oder sowas.
Ja, genau, nicht böse leuchtend quasi, ne? Nicht ernsthaft zornig leuchtend. Was ja Xera ganz klar hatte und auch in den Chroniken ja nochmal ganz klar gezeigt wird, dieses rötliche, dieses zornige Leuchten, ne?
Ich glaube, immer wenn es so Richtung so orange geht, so in diese Farbrichtung, orange-rot, dann ist das so ein Anzeichen für heiliges Feuer.
Ja, glaube ich auch.
Und dieses heilige Feuergedöns ist halt dieses Inquisitions-Blabla, ne?
Also
alles niederbrennen, was nicht unser ist, genau.
Ja. Glaubst du, also wenn wir davon ausgehen, die fünf sind Bälle da drin gewesen, oder vielleicht haben sie vorher einen rausgedroppt, wie bei der nicht Geneda, sondern Festung der Stürme, haben sie ja einen rausgedroppt, ne, vorher, der dann explodieren konnte, dunkler Stern, weiß ich nicht, ist mir egal. Glaubst du, die haben das bei der Bälle da auch gemacht mit einem und der ist dann im Aschenbringer gelandet? Wir wissen immer noch nicht, woher der kommt. Also wir wissen klar, die Orks haben den mitgebracht, das war ein Relikt von den Orks und sie hatten es im Schwarzfels dann dabei und da hat's ja dann war's Morgraine, der ihn als erstes hatte? Nee. Auf jeden Fall haben die sich getroffen in Süderstate. Es waren Tyrion, es war Morgraine.
Nee, also Morgraine, also Alexandros Morgraine war, glaube ich, bei weitem nicht der Erste. Der Erste war,
Die fünf haben sich da getroffen.
Ja, also es war von Magni, war es geschmiedet.
Ja, der war nicht mit dabei, als sie sich getroffen haben mit dem Kristall. Als sie ihn gereinigt haben. Das kannst du ja nachspielen in HDZ1.
Das war an der Schlacht beim Schwarzfels.
Genau.
Nee, das war Morgraine, Alexandros Morgraine.
Ja, genau. Und dann ist er zurück.
Morgraine hat gegen diesen Hexenmeister gekämpft.
Ja.
Und der hatte den Aschbringer.
Nein, der hatte noch keinen Aschbringer. Da hat er den Kristall nur gekriegt.
Ah ja, genau. Er hat den Kristall von den Hexenmeister bekommen.
Und der war ja noch dunkel.
Genau, und dann hat Magni den Kristall quasi in ein Schwert eingebaut und dann
Ja, aber vorher haben die sich noch in Süderstate getroffen, Morgraine, Tyrion, wer war es noch? Alle der Anführer der ersten silbernen Hand. Wer war es denn noch? Ja, auf jeden Fall der Priester hier, der eine
Paul?
Nee, der andere Kathedralenfuzzi, der dann zu den Scharlachroten gegangen ist. Weißsträhne? Nee, war es nee, nicht Weißsträhne. Ich war egal, auf jeden Fall haben die sich zu fünf getroffen und haben den ja dann gereinigt quasi. Und dann haben sie es den Zwerg gegeben und dann haben sie einen Aschspringer draus gemacht. Aber das könnte erklären, woher dieser Kristall kommt. Wäre cool, wenn das so daher wäre.
Dass einer der fünf ist, auf jeden Fall. Ja.
Hat coole nice. Analogien.
Ja. Das Interessante daran ist ja, wir haben ja dieses Vessel of Light, ich weiß gerade nicht, wie es auf Deutsch heißt, das Ding, was wir halt in Legion finden, wo aus Xera wird.
Diesen Kristall, das Herz, ja.
Genau, und ich glaube, das ist sowas Ähnliches. Ich weiß noch nicht, wann das entsteht, weil, also wenn ein Naru seine Lichtenergie verliert, wird er zum leeren Naru, wird uns gesagt.
Ja, aber wenn sie sterben, also ich glaube nicht, dass sie sterben, wenn sie sich in eine Leere verwandeln.
Also zum Beispiel, wenn Illidan hat ja Xera getötet mit seinen Leuchtbeam da.
Ja.
Heißt das, wenn wir haben jetzt von Xera auch so ein Kristall über, mit dem wir theoretisch wie den Aschenbringer verwenden könnten?
Schwierig. Nee. Schwierig.
Also, das ist der einzige Naro, der mir jetzt spontan einfällt, vielleicht fällt dir einer ein,
wo wir vielleicht gesehen haben, dass er gestorben ist. Weil ne? Chaos alles also zerlötet. Richtig.
Ja.
Chaos ist so eine. Ich meine, Chaos im Spiel hat ja tatsächlich, abgesehen von kosmischer Macht, ist Chaos die stärkste Macht, übergeht alle anderen kosmischen Mächte und durchdringt vor allem alle Widerstände. Das ist Chaos.
Ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ehrlich gesagt.
Das wird uns
ich glaube eher, das ist. Das ist so. Also, es stimmt halbwegs. Weil ich glaube, der tiefere Sinn dahinter ist nicht, dass Chaos stärker ist als Licht, Chaos stärker als Arcana.
Nein, glaube ich auch nicht.
Ja.
Aber also, alle Widerstände werden überschritten durch Chaos. Das ist halt so im Spiel, definitiv. Ne? Chaos-Zauber durchgehen alle Widerstände. Und vielleicht deswegen konnte der I-Beam ihn komplett zerlöten.
Das kann sein, ja. Auf jeden Fall, ja. Das ist möglich.
Maybe.
Ja. Gehe ich auf jeden Fall mit. Ansonsten, wie gesagt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, waren ja diese fünf Naro. So, und also, ich versuche gerade wieder irgendwie einen
Faden. Alles gut.
Also, es kann sein, dass einer zum Arschspringer wurde.
Ja.
Jetzt ist die. Also, ich hatte so eine kleine. Also, es reicht nicht für eine Theorie, es ist eine Hypothese, mehr nicht. Weil wir haben ja jetzt diesen Kristall, die Bele da, ne?
Ja.
Und der wechselt ja immer zwischen Licht und Schatten. Und das Ding ist, das kennen wir nicht. Also wenn da Naru drin ist, dann kennen wir das so nicht. Entweder Naru ist Licht oder er ist Schatten. Und natürlich kann der wechseln, aber der wechselt nicht die ganze Zeit hin und her. Sowas haben wir noch nie gesehen.
Der wechselt auch nicht hin und her, ne? Die ganze Zeit? Ah. Also kampagnentechnisch ist es so erklärt, der ist die ganze Zeit Licht. Also der wechselt mal zwischendurch, das wissen die. Aber anscheinend nur durch äußere Einflüsse, das entdecken wir dann hinterher, dass diese abgesplitterte oder diese Splittergruppe der Arati, die wollen ja dieses Renilash herbeiführen und führen dunkle Rituale durch und pumpen den voll mit leeren Energie. Dadurch schwenkt er dann zur Leere über. Dann kommen die Arati, pumpen aber ihr heiliges Feuer wieder da rein und dann wieder Licht. Warum der vor 15 Jahren angefangen hat, das erste Mal zu machen, wissen wir nicht, ob es von ihm aus war oder ob dort jemand dann angefangen hatte, in ihn rein zu pumpen. Das wissen wir nicht. Aber wenn die Dunkelheit kommt, brauchen sie definitiv ihr Licht und sie wissen, wie sie angekommen sind, wo dann auch der, also nachdem dieses Lichtwesen, dieser Kristall, sie reden ja auch ganz klar davon, dass dieser Kristall sie aus diesem Sturm geportet hat. Was ja auch ziemlich neu wäre, dass ein Licht-Naru dich porten kann. Ist ja ziemlich neu. Auf jeden Fall hat dieser Kristall sie ja ganz klar darunter geportet. Und dann war ja noch eine Zeit Ruhe. Und dann fing eben dieses Wechsel an. Dann hat Sageras reingestochen. Und dann ist das erste Mal passiert. Aber da waren dann auch definitiv schon Arati da unten. Also hätte es auch definitiv schon beeinflusste Arati geben können, die eben, die sind wohl dadurch entstanden, dass sie Sorge hatten, nicht mehr da rauszukommen, dass Licht nicht der richtige Weg ist, bla bla bla, diese typischen menschlichen Befürchtungen halt. Also ich gehe stark davon aus, dass der nur durch äußere Einflüsse wächst und dass der im Spiel jetzt mal hin und her switcht, das ist ja Gameplay, ne?
Ja, aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Also, weil, also meine Idee war so ein bisschen, dass in diesem Kristall, also in der Bele da, mindestens zwei Naro sind. Einer ist ein Licht-Naro und einer ist ein leeren Naro. Und die kämpfen gegeneinander um die Vorherrschaft von diesem Kristall. Und je nachdem, wer gerade die Oberhand hat.
Aber der, warum war so lange der eine ruhig? Kristall.
Naja, weil er unterlegen war die ganze Zeit. Und aber durch äußere Einflüsse hat sich das Blatt halt gewendet.
Der kriegt Power quasi, ja.
Genau.
Warum
genau,
will
genau.
Xalatas den umbündeln? Wir wissen, leere Naru ist jetzt auch nicht so schlimm.
Ja, ja. Nee, also fünf Naru, ne?
Ja.
So, jetzt pass auf. 5 Keys to open our way, 5 Torches to light our path.
4 alte Götter, 5 alte Götter, ne?
Ja. Ja, okay, ja, könnte auch sein, genau. Aber es könnte sich auf diese 5 Naru beziehen, Zitat. Ja. Und es gibt noch was interessant, also noch einen Zusammenhang. Wie gesagt, diese 5 Naru sind wahrscheinlich Naru ist, das ist mit, das liest sich an der Stelle halt so 5 Engels gleiche Wesen und so, als wären wahrscheinlich die Naru gewesen sein. Die sind dieser Merelda da erschienen und danach hat sich die Kirche des Lichts gegründet. So. Und die Kirche des Lichts hat 5 Glaubensgrundsätze.
Ja.
Und ich vermute, dass jeder Naru einen Glaubenssatz gebracht hat.
Ja, aber glaubst du, dass die dann so krassere Narus sind? Also krasser als eine Xera oder Nadal?
Nö, muss gar nicht.
Ja, dass sie so die nicht krasser jetzt von wegen so Borg, big, groß, dies, das, sondern na, das sind halt die Generals, das sind so die das Pantieren des Lichts oder so.
Also ich kann mir gut vorstellen, dass einer von den 5 ein Mutter-Naru ist, so wie Xera. Und die anderen 4 von ihm diesen Mutter-Naru abstammen oder so. Oder meinetwegen stammt die gar nicht von den einen, aber das ein Naru das Kommando hat und die anderen 4 sind halt normale Narus. Kann ich mir schon vorstellen. Aber diese 5 Glaubensgrundsätze sind halt auch dahingehend interessant, weil ich meine, dadurch, wie die Arati drauf sind, könnte man da schon Hinweise darauf haben, welche das sind. Also die 5 Glaubensgrundsätze sind heilig oder Heiligkeit, Schutz, Gerechtigkeit, Vergeltung, Barmherzigkeit. Und da kann man jetzt so Sachen spekulieren wie, okay, so wenn wir jetzt auf die Arati gucken, die sind relativ kriegerisch und so weiter, dass vielleicht dieser Vergeltungs-Naru oder so da drin noch lebt.
Weiß aber nicht. Also ich würde denken, also ich gehe schon so ein Teil mit dir mit. Ich sag, da sind keine 5 drin. Ich sag, der eine ist das. Also der ganze Kristall ist quasi so ein nicht Mutter-Naru, sondern etwas, was da drüber steht.
Oh nee, geh mir das weg mit diesem Licht-Lord-Ding.
Ja,
ich glaube das nicht.
Ich glaube, ist ein bisschen zu mächtig. Zumindest ist es, lass es nicht ihn in physischer Form sein. Nehmen wir mal Superman. Superman und Krypton. Ich kenne mich da ganz wenig aus. Sorry, wenn jetzt alle DC, Marvel, DC, ne? Ich werde jetzt schon gelünscht.
Gott, ja, wird immer schlimmer. Also Superman ist DC, ja.
Okay, also auf Krypton sind auch diese Kristalle und die speichern doch. Die speichern Erinnerungen, die speichern alles Mögliche. Das ist einer der Säulen. Einer der Säulen des Lichts. Ich sag nicht mal, das ist ein Naru da drin oder sowas. Das ist schon ein Generator, eine Batterie, ein AKW, was weiß ich was. Und der kann auch zur Leere korrumpiert werden, um eine Kanalisierung, sag mal, wie der Brunnen der Ewigkeit, um ihn einfach ein bisschen zur Kanalisierung, zur Verstärkung, ein MP-Filter, Alter, einfach um ihn zu nutzen, okay? Und das ist das Ding. Das ist einer der 5 Säulen des Lichts. Wie du gerade schon sagst, so. Von diesen 5 Richtungen ist das eine der Säule. Übrigens Säule, da erinnerst du mich, wir müssen heute definitiv noch über die Weltensäule reden.
Ja, können wir gerne machen.
Aber das kann ich mir vorstellen.
Also, vielleicht liegt es auch an mir, ne? Aber ich bin halt, ich vertrete die Auffassung, dass es mehrere Mutter-Naru geben muss.
Ja. Ja.
Einfach weil ansonsten ergibt die Story aus Legion aus meiner Sicht keinen Sinn.
Ja, bin ich
weil, ne, als Khadgar gesagt hat, oh, alle Leute, die mit Xera verwandt sind, sind tot. Und Xera ist der Prime Mutter Nahu. Dann kann das nur bedeuten, es gibt mehrere Mutter Nahu. Also, weil wir wissen ja, dass es noch weitere Nahu gibt.
Ja, definitiv. Und ich will sowieso damit, ich glaube, da haben sie sich, wollten sich was anderes offen lassen, haben es nicht sie ganz richtig gemacht, glaube ich. Ich glaube, da haben sie nicht wirklich ausgespielt, so, was sie vielleicht ausspielen wollten. Die ganze Xera-Geschichte ist sowieso ein bisschen nach hinten raus, glaube ich, nicht so geworden. Wir wissen ja wirklich, es gab einen Light Illidan, ne? Also es gab ja einen nicht confused Illidan in den Daten zu Legion. Und maybe hatten sie es vor, wirklich ihn umzudichten und haben sich dann in letzter Minute doch noch umerklärt. Weil dann die ganze Lichtkampagne um ihn ist eigentlich entweder da, um Illidan zu erklären. Hätten sie aber auch ohne das Licht ganz easy machen können. Und ansonsten macht das nicht so viel Sinn, finde ich, mit Xera. Weil selbst der Plot mit Tyrallion wird ja da nicht mal ausgespielt, dass er pissig ist oder sonstig. Eigentlich quasi gar nichts. Xera ist für nothing gestorben. Und deswegen, ich denke schon, ich bin aber auch kein Freund davon, der jetzt sagt, boah, da ist der absolute King Titan Naru drin quasi, ne, in dem Ding da unten. Weil das ist, nein, das ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das bringen, weil die haben gemerkt, wir wollen nicht so was wie ein Kerkermeister, der eigentlich voll der Ober-Dude-Mega-Motherfucker sein sollte, so, das wollen wir nicht. Wir wollen auch keinen Sargeras förmlich vor uns haben. Ja, so ein Avatar können wir ja mal weghauen oder so, ne? Aber so ein, das darf nicht vor uns sein. Und ich glaube, du würdest das Licht, was ja eh noch eine krasse, so einen krassen Zauber ist bei uns, so unantastbar, wir können es nicht richtig greifen, das würdest du damit komplett entzaubern, das wäre so lame irgendwie, wenn da jetzt so ein Titan-Naru wäre, das wäre komplett lahmarschig.
Tatsächlich bin ich sogar der Fan davon, dass es diese Light Lords gar nicht gibt. Sondern was das Licht, also ich fände es cool, wenn das Licht quasi, also alles, was wir wissen über diese Light Lords, ist, dass dieser Naru in Revendreth von Hütern des Lichts gesprochen hat. Und ich finde diese Formulierung so spannend. Also Hüter kann auch jemand sein, der gar nichts mit dem Licht zu tun hat. Dass das Licht quasi durch Glauben andere rekrutiert. Also das zum Beispiel jetzt, ich denke mir das aus, ne, muss überhaupt nicht stimmen, dass Amran Tul oder sich so sich erklärt, die Naru zu beschützen und dadurch zu einem Hüter des Lichts wird.
Ja, maybe. Sowas in der Richtung. Sowas sehe ich auch, weil sie wissen, sie brauchen das Licht, damit die Leere nicht überhand nimmt. So ein Shit halt, ne? Und deswegen glaube ich auch, dieser Kristall könnte als etwas Ähnliches gesehen werden wie die Old Gods. Die Old Gods wurden durchs Universum, okay, ob es stimmt oder nicht, wissen wir noch nicht, aber die sollten ja durchs Universum geworfen worden sein und haben dann getroffen. Maybe ist der Kristall genau das Gleiche. Die haben so diese Doktrin in diesen Kristall reingedonnert, so, ey, das sind unsere Werte, nach denen müsst ihr umgedichtet werden und dann werfen die Kristalle und Licht erfüllt langsam das Universum.
Mhm. So. Ja, ja. Also ich vor allem dieses, dass es halt fünf sind, ne? Also wir haben ja fünf alte Götter. Wir wissen von vier, aber wir gehen mit aber stark davon aus, dass es einen fünften gibt.
Ja.
Sagen wir mal so. Und ja, dann gibt's noch Gahun, aber Gahun zählt nicht richtig.
Nee.
So, also wir haben fünf alte Götter und das ist quasi so die Reaktion des Lichts. Mhm. Das Licht sieht so, oh fuck, Azeroth wird von der Leere korrumpiert. Und dann haben sie die Bele da losgeschickt mit fünf Nahu an Bord und die sind halt auf Azeroth gecrashed.
Mhm.
Und das hat halt offensichtlich nicht so gut funktioniert bei den Nahu.
Ja, vor allem sind die spät halt los. Wenn es wirklich so eine zweite Erdschicht ist, dann ist es, dass der da oben drin steckt, ist schon sehr spät.
Ja, aber ich meine, es gäbe Erklärungen, warum. So, wenn die Schwarze Imperium war auf Azeroth und dann haben das Licht Azeroth nicht gefunden, weil
die Wolke.
Die Wolke von Amran Tul. Und das hat ewig gedauert, bis die Azeroth gefunden haben. Und ich fände es so witzig, wenn das Licht sogar abgestürzt ist, weil eine Titan-Verteidigungsanlage oder so hier runtergeholt
hat. Ja, maybe. Ich meine, mit dem Licht und mit den Taschendimensionen, da kommen wir gleich bei der Weltensäule noch drauf zu sprechen. Aber ja, sehe ich sowas. Ich kann mir schon vorstellen, also es muss ja einen Grund haben, warum der Baum genau an der Stelle ist, der erste, der Kristall genau an der Stelle ist, der Riss, von dem dort gesprochen wird, da hast du in deinem Video heute auch nochmal drüber geredet, ja auch ganz lange noch, dieser Riss ist, glaube ich, noch was ganz Interessantes, weil der schon vor dem Mahlstrom gewesen sein ja soll. Und der Riss ist an der Stelle, dann dieser Old God, wo wir unter dem Palast haben, ist an der Stelle. Diese Titanenanlage für die Erschaffung sämtlicher Zwerge, Irdenen, ist dort an der Stelle.
Man kann sogar noch so weit gehen, dass Sargeras vielleicht das treffen wollte.
Maybe wollte er dahin treffen. Also irgendwas ist genau dort drunter. Da muss was sein. Nur was, das ist halt die große Frage. Das was. Ja. Ist das Herz da drunter? Ist es der leichteste Übertrittspunkt dahin? Der Ring, wo er offen ist?
Ich habe mal eine Frage an dich, ne? Und zwar die Herzkammer. Als ich jetzt für das letzte Video recherchiert habe mit der Hohlerde und so weiter, ist mir nicht was aufgefallen. Die Herzkammer kennen wir ja, nachdem das Schwert von Sargeras auf Azoth reingestochen hat, dann gehen wir da hin und dann ist Magni da und Khadgar und die erzählen uns ja hier, Azoth geht's ganz schlecht. Und dann gehen wir in die Herzkammer. Aber das ist genau der Punkt. Die Art und Weise, wie wir in die Herzkammer kommen, ist spannend. Das ist durch eine Translokation. Und ja, es wird eindeutig gesagt, wir sind jetzt unter der Erde. Aber ich bin mir nicht sicher, genau wo. Mhm. Ob das in der Nähe ist, ob das genau darunter ist, ob das völlig woanders ist. Das wird nicht so 100% definiert. Nein, wird auch nicht.
Wir haben es versucht mal herauszufinden, tatsächlich. Auch mit der Ingame-Map, ob die das vielleicht einfach irgendwo hingesetzt haben oder vielleicht sich wirklich was dabei gedacht hatten. Keine Chance, findest du nicht. Keine Lokalebene oder so ein Shit. Du bist irgendwo im südlichen Kalimdor. Von den Daten her, keine Ahnung. Wir wissen es tatsächlich nicht. Nur aus der einen Questtext, dass das Schwert in der Nähe eingeschlagen haben soll. Das heißt, es kann aber auch 5 Kilometer weiter sein. Es kann unter Uldum sein. Na, unter der Titananlage, dass es da irgendwie immer weitergeht und man kommt mal dahin. Maybe.
Ja, weil das birgt halt das Potenzial, dass die Herzkammer tatsächlich da in der Nähe von Khazad-dûm und so weiter ist.
Ne? Ja, dass es zumindest ein etwas größeres Konstrukt ist. Ich meine, ich möchte auch nur noch mal drauf, ich halte gerade die Chroniken 4, die Rückseite, die du mir auch so schön gezeigt hast, halte ich gerade in die Kamera. Der Riss, der da hinten drauf ist, auf diesem neuen Kompasszeichen, der ist unten links, nicht ohne Grund. No? Also da, wo das Schwert quasi auch eingeschlagen ist. Es ist nicht ohne Grund, dass das Licht links unten dieser Riss drin ist. Auf gar keinen Fall. Also da ist etwas. Wir haben ja auch diese Atemgrube, dein Ashkahe, die ich immer noch fantastisch, ganz komisch finde. Und da läuft Blut raus quasi von dem alten Gott. Ist die Atemgrube, ich bin ja die ganze Zeit, wenn wir darüber geredet haben, bin ich immer davon ausgegangen, das ist vielleicht die Atemgrube von diesem riesengroßen Old God Lebewesen. Das ist wie so ein Wal, so ein Luftloch hat quasi. Aber was ist das, wenn das ein Kanal bis runter zur Seele war, damit das Ding da unten Luft kriegt oder Sauerstoff oder was auch immer, ist ja egal. Also, dass das die so ist. Also, da ist wirklich irgendetwas
drunter. Aber wird nicht stark impliziert, dass dieses Blut, was man da findet, aus den Wurzeln kommt?
Nee, eher von etwas anderem, Fleischigen. Das Blut wird ja auch der Boss heißt ja auch ganz klar so. Man hat ja so einen Boss und der macht mit diesem Blut auch rum. Und es wird ganz klar auf alten Gott gespielt. Ganz glasklar, dass auf alten Gott gespielt wird. Was halt super interessant ist. Und die Harunir versuchen ja, dass das Blut die Wurzeln nicht vergiftet. Also das schon.
Boah. Weil. Also wir haben halt auch noch diese Ilgenov-Geschichte, ne? Weil die ist auch in der Nähe. Just saying. Ne? Und Gorokrater ist jetzt nicht.
Na, völlig.
Weil wenn Silithus in der Nähe ist, ist ein Gorokrater auch in der Nähe.
Ja, ich meine, imagine, wir haben ja von Anfang an gedacht, Elunathir wäre immer ein Gorokrater. Das war ja, wo wir dann nach und nach drauf reflektiert haben, gesagt, ja, das ist jetzt der beste Standort, den wir hier haben, an Gorokrater. Gut, wir wussten dann jetzt, okay, kommt die Insel dahin, dann ist das natürlich auch passend. Aber ja, wir haben da unten schon so ein Geflecht, sag ich mal, an irgendetwas kommt da zusammen. Und die Frage ist nur, was? Ich sehe es halt immer wieder in die Richtung so, Eiskrone haben wir tot, ne, Übergang Schattenlande, Valshara und so weiter ist ja dann Übergang Leben und Smaragdgrüne Traum und sowas und Drachenlande natürlich auch. Dann hatten wir ja die ganzen Chaos-Dinger, ne, also Übergang zum Tiefenheim, Feuerlande, Wind ist da unten ja auch, ne, Alakir. Ja, irgendwas muss da ja sein. Warum da so eine große Konzentration ist von allem, quasi. Von wirklich allem. Auch der Lichtkristall schließt ja genau dahin. Aber warum? Warum? Hat er getroffen? Wollten die genau dahin?
Ich finde ja auch, also ich weiß nicht, wie sehr du das magst, aber ich denke mir ja immer, dass Uldum Überreste des Schwarzen Imperiums sind.
Ja.
Bei Ulduar nicht. Ulduar, denke ich, ist tatsächlich von den Titanen gebaut, außer die das Gebiet, wo dann Yogg-Saron wirklich ist, weil da ist auch so ein architektonischer Bruch. Also auf einmal sieht alles ganz anders aus.
Ja, ich würde es anders, ich würde nicht sagen, Uldum ist komplett von, also ich sage, auch das Schwarze Imperium hat auf die Gerätschaften, die Azeroth um sich herum gebaut hat, draufgebaut. Aber diese, also meinst, diese Titan, ein, also diese, das, was wir als Titaneinrichtung sagen, ne, dieses Herzkammer, und all diese ganzen fancy, wie Chris Metzen gesagt hat, diese ganzen fancy Dinger da. Ich glaube, die waren vorher schon. Also die unteren. Die Titanen haben nur sowas wie Uldur, Uldaman draufgebaut, angeknüpft da dran.
Weil, ich meine, in Uldum ist halt extrem viel Macht, ne?
Voll.
Also, diese Forge of Origination, die Titanen da installiert haben, die vernichtet halt das Leben auf der gesamten Oberfläche. Und zwar Tiere, Pflanzen, alles.
Ja, macht einen Great Reset, aber so einen richtigen.
Ja, und das ist halt richtig extrem. Also wir haben nichts Vergleichbares, was so mächtig ist.
Die Frage ist halt, ist das wirklich von den Titanen?
Eben,
sind genau. Die Konstellare wirklich von den Titanen? Da gehe ich auch mittlerweile völlig nein. Glaube ich nicht.
Ich glaube, sie wurden von Norganon, wie soll man sagen, rekrutiert.
Maybe. Also sie wurden, haben einen Auftrag gekriegt, aber ich glaube, die Konstellare sind, sag ich mal, die Blutkörperchen, die Antikörper, die wir in unserem Körper haben, halt von Azeroth. Die passen auf. Und wie wir ein Immunsystem haben, hat Azeroth einen Reset-Knopf.
Das Ding ist halt, wenn ich benennen müsste Wesen der Ordnung, ne, dann denke ich an die Konstellar und weniger an die Titanen. Ich weiß, dass die Titanen sich selbst so nennen und so agieren und so, aber die Titanen. Ja, lass mich ausführen. Die Titanen machen sehr viele Dinge, die nichts mit Arkan oder Ordnungsmagie zu tun haben.
True.
Also Eona macht Lebensmagie, Agramar macht vielleicht Heilige und Feuermagie und so. Sagaras sowieso Chaos und Feuer. Vielleicht auch heilig. Es gibt auch verschiedene Theorien. Kaskarov, ganz klar Elemente. Golganev, auch ganz klar Elemente. Und die Konstellaren hingegen, die sind für mich reine Ordnung. Also,
ja, die benutzen auch Arkan, egal was wie wo. Ja, ja, verstehe ich schon und kann ich schon irgendwo auch sehen. Ja, kann ja auch extern hinzugefügt worden sein, aber ich tue mich immer noch schwer damit zu sagen, dass die Titanen alles da installiert haben. Ich meine, Chris Metzen sagt nochmal, die Einrichtung der Titanen, sagt er ja ganz klar, dass es die Einrichtung der Titanen sind, aber meint er damit jetzt wirklich nur Uldur und sowas oder ist das auch Herzkammer und so damit gemeint?
Also für mich ist halt so, sagen wir mal so, bevor es äußere Kräfte gab, ne, egal ob es alte Götter, Titanen oder sonst was, und nur Azeroth war, da heißt es ja, die Elemente waren da immerhin, aber ansonsten war da ja nichts. Ich glaube schon, dass an diesen Orten, also wie Uldur und Uldum, der Mahlstrom und so weiter, dass da was war, aber das, was da war, ist quasi natürlich. Das war dann halt ein magischer See oder so ein magischer Berg oder so. Vielleicht liege ich da auch falsch, aber meine Vorstellung von Azeroth ist da sehr elementar und naturgebunden, sagen wir mal so.
Ja. Ja. Ich würde auch noch mal, also, wie gesagt, weil wir gerade eh so darüber driften mit den Elementen, gehe ich da gleich drauf ein. wegen den Taschendimensionen und den Elementarebenen. Also ich bin auch ganz klar der Meinung, Tiefenheim ist ein Ort, der physisch da ist, der physisch auch genau an der Stelle ist, unten drunter unter Mahlstrom und kein magischer Ort. Und auch die Elementarebene bedeutet nur, auch Feuerlande, denke ich, ist ganz normal dort so, wie es irgendwo da so ist. Und zwar wird es so sein, dass Helia just ein Schild drum gemacht hat zusammen mit Raden. Sprich, wir können ja rein raus. Deathwing konnte rein raus. Die Goblins konnten rein raus. Alles konnte rein raus. Nur gewisse Erdelementare nicht. Außer die Erdelementare haben Energie gekriegt von extern. Ragnaros. Das ist das gleiche wie HK mit seinem Mojo und den Trollen. Sprich, sie kriegen Gläubiger. Die Gläubiger opfern ihr Mojo, Anima, was auch immer man, wie sie sich das nennen. Und dadurch kriegen die genügend Macht, um diese Ebene, um dieses Schild, diese Ordnung zu verlassen. Und das haben wir überall. Na, auch, wir haben es ja jetzt dann wieder in The War Within kommt, mit Khazad-dûm oben auf denen ist ein Übertrittspunkt zum zur Taschendimension der Lüfte, der vom Wind nach zu Al'Akir, was wir auch unten im Süden von Uldum ja haben, was ja auch ganz interessant ist. Und ich glaube, diese Taschendimensionen sind keine in dem, sondern nur die Elemente sind daran gebunden und können diese nicht einfach so verlassen. Und was da jetzt interessant wird, ist, woher haben sie diese Magie? Ich sag von den Titanen, weil die Titanen genau das mit uns gemacht haben. Die Wolke um Azeroth herum ist eine Taschendimension.
Ich glaube, es gibt sogar Sachen in der Lore, die das stützen. Also, die nichts mit den Elementen zu tun haben, aber die auf die gleiche Magie basieren. Helia hat ja noch zwei weitere Domänen geschaffen. Erstmal die Hallen der Tapferkeit.
Ja.
Und die Hallen der Tapferkeit, da heißt es ja, Odin hat einen Teil von Dings abgebrochen, von Uldur, und das in die Lüfte gehoben. Also, das ist dann noch in der physikalischen Realität. Und dann hat Helia einen Schutzzauber darum gewirkt, mit der gleichen Magie. Genau. Und dann es wird ja noch weiter erklärt, dass wir dann in Legion diesen Fluch allmählich brechen. Und dann, ich glaube, später wird es noch weiter ausgeführt, ich glaube im BFA oder so, auf jeden Fall. Odin kann jetzt wieder raus, ne? Aber wenn dieser Schutzzauber weg ist, wer kann raus, dann ist es ja keine Taschendimension im eigentlichen Sinne, sondern wie gesagt, es war nur ein Schutzzauber. Genau, also genauso wie du es erklärt hast. Und es gibt noch den zweiten Ort, Helheim. Und da ist es ja sogar so, die Kämpfer von Helia, die Helaja oder wie die hießen, die machen ja Überfälle auf Nordend. Das heißt, die sind eigentlich aber auch noch an Helheim gebunden. Aber interessanterweise ist es so, dass wenn die Überfälle machen, dann ist an den Küsten von Nordend Nebel. Das heißt, was Helia macht, ist mit ihrer Magie, glaube ich, diesen Schutzwall so ausdehnen, dass das so weit also überragt auf die Küsten, dass ihre Krieger dahin können. Aber die können nicht dieses eigentliche Helheim verlassen.
Bin ich sofort bei dir. Du brauchst ja dieses Licht, um sie zu sehen. Ne? Mhm. Nur dann kann man sie auch wirklich sehen. Und genau da bin ich bei. Und genau dieser Schutzzauber ist der Zauber um Azeroth herum auch, den die Titanen gewirkt haben, damit wir in unserer. Also wahrscheinlich ist wirklich, dieser Karesh oder was weiß ich was, die sind alle um uns herum. Und wir wissen es einfach wirklich nicht, ne? Das ist so
ich
crazy.
Ich hab deinen Stream nachgeholt und da hat jemand in dem Chat geschrieben, dass es ja dieses Mount gibt, das man da bekommen kann.
Der Viridan-Drache, ja.
Ja, dieser Steindrache, der kein Drache ist, ne? Also der ist auch vom Typ her Elementar und nicht Drache. Und warum der dann Tiefenheim verlassen kann. Und jetzt kann man sagen, jetzt einfach nur ein Mount, scheiß drauf. Aber ich glaube, es gibt sogar einen guten Grund dafür. Wenn wir eine Mount lernen, dann ist das dieses Elementar an uns gebunden.
Ja.
Also davor war es an die Elementarebene gebunden. Aber dadurch, dass wir das quasi zu uns nehmen, ist es dann magisch an uns gebunden. Wir können es dann aus der Ebene herausholen. Genauso wie die Dunkeleisenzwerge quasi Ragnaros an sich binden, wenn sie ihn beschwören im Schwarzfels und so weiter.
Genau. Genau, sie geben ihre Seele, ihr Anima, ihr Dingsbums, wie auch immer, geben sie ab. Und das würde ziemlich viel erklären, auch Tiefenheim. Und wenn wir das so sehen, wir haben diesen Schutz um Azeroth rum, also um diesen Kern, den wir da haben, ja. Und da wollte man durch. Und da ist dann auch dieser Riss. Weil zwischen diesen Schichten versuchte die Leere das die ganze Zeit mit einem leeren Bohrer quasi, da irgendwie durchzuhämmern. Haben sie aber nie geschafft.
Durch. Ich glaube schon.
Jetzt, weil das Schwert halt da schon so ein Löchlein reingemacht hat. Ja. Ne? Und jetzt können sie es nehmen. Und das ganz Interessante ist, was ich noch gesagt habe, Enzoff, das Auge, ja. Ne? Wo er mit Ashara im Vorboten-Video, das Harbinger-Video, das sieht einfach genauso insane aus wie, ja, unser Azeroth jetzt quasi.
Oh.
Das ist interessant. Das sieht genauso aus. Wo sie da also vor ihrem Auge steht.
Ich habe da eine andere Assoziation gehabt, nämlich Hakar. Kennst du dieses Bild von Hakar, wo hinter ihm der Blutmond ist?
Ja.
Das sieht halt auch so aus.
Ja, ist auch geil tatsächlich. Ist auch geil. Ja, wie gesagt, wie Ashara da vorsteht, finde ich auch ziemlich, ziemlich strange da so dran gelehnt. Aber das würde erklären. Ja, yeah, voll geil. Der wahre Sitz der Macht. Das sieht halt
1:1 aus wie bei Ashara.
Ja.
Das hat mich immer skeptisch gemacht, so. Ob das, was hier Enzoff mit Ashara macht, ob das vielleicht doch irgendwas mit dem Mond zu tun hat. Auch, ich weiß, dass ganz klar gezeigt wird oder die Art und Weise, wie sich die Pupille bewegt und so weiter, sehr stark nach Auge aussieht.
Nee, aber in dem einen Shot überhaupt nicht. In dem einen Shot ist es einfach nur gelb. Keine Iris, kein nichts. Deswegen fand ich das so komisch. Aber ja, das würde, wie gesagt, das würde dann auch belegen, wie du schon gesagt hast, wegen der Hohlerde. Haben wir ja an mehreren Stellen Zaradek-Höhle, die Caldera, ne? Also wo dann auch vielleicht so ein bisschen der Übertritt ist, Schatten und Chaos. Ja, ja, genau das. Ja, okay, doch, das ist das mit der Iris, ja. Ja, ist schon sehr geil auf jeden Fall. Also man könnte meinen, dass Enzoff das vielleicht sieht. Also dass er diesen Kern halt, ne? Also dass das sein Ziel ist, könnte man damit auch ein bisschen so. Auf jeden Fall, auch in Avarus, dieser Kreis, ne, der nutzt vielleicht die Energie von dieser Schicht drumherum um Azeroth, diesem Layer, der da von mir aus dann drumherum. Das wäre schon sehr, 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 sehr cool. Und jetzt ist halt die Frage, wir haben ja die Weltensäule da unten, die stützt das Ganze ja quasi nochmal so im doppelten Sinne. Sie stützt Azeroth und sie stützt diese Theorie enorm, denn wir müssen sie ja dringend wieder aufbauen, weil die Schamanen vom Irdenring sehen ja schon und merken schon, ey, das geht gar nicht hier. Und die können mit ihrer Schamanenkraft das natürlich auch wieder zusammenbauen. Die Frage ist, wie weit tiefer geht diese Säule noch?
Ja, also ich habe, was diese Weltensäule anbelangt, damals habe ich mir überhaupt nicht das gedacht, was ich heute denke, aber ich verbinde das halt mit heute. Wir wissen, dass die Welt, oder was heißt wir wissen, wir gehen stark davon aus, dass die Weltenseele von Azeroth im Zentrum des Planeten ist. Und dann ist da oben ein Hohlraum, wo anscheinend jetzt so leere Energie oder so auf die Weltenseele zufliegt. Zumindest suggeriert das ja dieser Announcement-Trailer. Und dann gibt es diese Weltensäule. Und ich, mit der heutigen Lore, frage ich mich, ob diese Weltensäule eben diesen Hohlraum stabil hält. Das ist die Aufgabe
Weltensäule. Da wollte ich hin, ja. Genau. Das, was die Titanen am zweiten Layer draufgebaut haben, wird durch diese Säule gehalten. Weil ansonsten bricht das ein.
Ja, und dann hätten wir nicht nur Zerschlagung, sondern dann reißt es den Planeten kaputt. Dann haben wir so wie Argus oder Draenor, so wie der Planet so auseinandersprengt, weil die Energien zu krass sind.
Ja, sowas in die Richtung. Das halt schon, aber dann verstehe ich halt nicht, warum die Lehre nicht mal nach Tiefenheim wollte, warum Deathwing nicht einfach die Säule kaputt gemacht hat.
Weil die nicht wollen, dass Azeroth zerstört wird. Also die wollen halt ja Azeroths Weltenseele anzapfen und so. Und die haben Angst, dass, glaube ich, wenn die das zerstören, dass Azeroth halt das nicht überlebt oder beschädigt wird oder so. Ich glaube, das ist der Grund.
Ja, aber ich werde das auf jeden Fall nochmal in Kataklysm nochmal nachspielen, weil ich glaube, vielleicht finden wir sogar noch irgendwie was anderes, womit man schön rumspinnen kann. Weil diese Weltensäule ist tatsächlich noch was sehr Interessantes. Aber das hast du das gleiche halt Feuerlande. Feuerlande und deswegen kehren auch dahin halt die Elementare und sowas zurück.
Weißt du, was das krass ist? Wir haben hier Flüstereien, also in Anführungsstrichen neue Flüstereien aus Dragonflight von den alten Göttern. Und einer davon ist, sie singt unsere Träume. Unter der Oberfläche unsere Träume, unser Lied. Und das passt halt auch 100% zu diesem ganzen Hohlerde-Gedöns. Ich hätte das eigentlich mit ins Video reinnehmen müssen. Ich habe das nur vergessen.
Nee, aber da passt viel dazu, dass da einfach ein Layer drüber gelegt worden ist. Und das könnte auch erklären, warum wir resetten oder so. Ich meine, irgendwas muss passieren. Ich glaube, da sind sich ziemlich viele einig, dass nach der World Soul Saga es nicht so weitergehen kann, wie es gerade eben weitergeht. Nochmal neue Gebiete. Die können nicht einfach das Arathi Empire oder die Rückseite oder so bringen. Es muss was passieren. Also entweder es kommt ein Great Reset, wir formen wieder zurück. Also Kalimdor wird wieder Kalimdor, Ur-Kalimdor. Aber wir brauchen irgendetwas. Oder wir wechseln den Planeten, wie auch immer. Das finde ich immer noch eine der geilsten Theorien, die wir überhaupt hatten. So dieses, ey, wir müssen mit Azeroth einfach an einen anderen Planeten gehen. Es halt wird niemals eintreten. Höchst spekulativ, aber geil.
Ja, ja. Ich fände es auch voll geil, aber ich fürchte, viele Spieler würden sich dann entkoppelt von ihrem, von ihrer Heimat Azeroth fühlen, deswegen wird es nicht passieren. Was ich halt sehe, ist, dass die östlichen Königreiche, die werden ja zu Teilen, zumindest der Norden, in Midnight ein Revamp bekommen. Und dass man sagt, dass dieser Reset, dass der halt wirklich von der Forge of Origination ausgeht, vielleicht in Kombination mit anderen Khazad-dûm und so, und dass wir dadurch ein Revamp von Kalimdor bekommen.
Ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Auch dass sie vielleicht Kalimdor erstmal unbetretbar machen, weil die werden nicht Kalimdor komplett revampen können. Das ist halt ein Ding der Unmöglichkeit, wissen wir alle, das ist technisch für die, auch wenn sie jetzt Gas geben und so, ist es nicht machbar. Das heißt, Kalimdor wird gerade abgeschottet, runtergefahren, weggedonnert, wie auch immer, und das braucht 2-3 Add-ons. Dann ist es neu erschaffen, wieder da oder wie auch immer. Irgendwie sowas kann man dann schon bringen.
Ja, das wäre dann noch so Last Zeit. Vor allem, ich finde es auch ganz witzig, es gibt ja diese ganze Geschichte mit dem Smaragdgrünen Traum und wir waren jetzt ja wieder da. Es gibt ja die Beschreibung, dass das Smaragdgrüne Traum die Blaupause für Azeroth ist.
Ja.
Und es gibt voll wenig Evidenz dafür, außer diesen Satz.
Also, voll, das sieht ja alles anders aus. Es sieht ja wirklich alles anders aus. Und aber
die einzige Idee, die ich hätte, wäre, ist, dass diese Forge of Origination in Uldum, wenn die das diesen Great Reset macht, dass die den Smaragdgrünen Traum als Vorlage nimmt.
Ja.
Damit gemeint ist.
Ja, geh ich davon aus. Und deswegen wollte auch Enzov da den Riss haben, weil er dort mit dem Riss auch den Riss nachspielen kann, den er da unten braucht, den er für Azeroth braucht. Er braucht diesen Riss.
Ja, und darum ist Xalatas, es gibt eine Stelle, wo Xalatas so richtig demütig gegenüber Yogg-Saron sich äußert, dass Yogg-Saron halt den Smaragdgrünen Traum gedingst hat, korrumpiert hat.
Ja.
Weil das halt voll mächtig ist, weil wenn es zum Reset kommt, hat die Lehre so eine Backdoor quasi. Normalerweise ist das ja extra dafür da, dass man sie auf jeden Fall stoppen kann, aber dadurch, dass Yogg-Saron das geschafft hat.
Und er wollte dann wahrscheinlich auch, dass wir die Forge of Imagination oder so ein Shit benutzen. Ja, eben. Kann natürlich auch sein, dass deswegen die Titanen gerufen werden sollen, dass die diese Forge of Imagination, jetzt wo wir sie deaktiviert haben, dass sie sie nochmal benutzen, damit diese Backdoor überhaupt offen ist. Aber es spricht eher momentan viel dafür, dass dieser Ring generell broken ist und die Leere einfach so dadurch kommt.
Ja, glaube ich auch. Man kann auch an der Stelle Elune bringen, ne? Das ist auch so das Ding. Ja. Also wenn wir sie bringen wollen, wir wissen, dass Elune irgendwas damit zu tun hat, mit dem, was die Titanen auf Azeroth gemacht haben. Und wenn das jetzt irgendwie wiederholt werden soll, dann wäre der Zeitpunkt, sie zu bringen.
Ja, dass sie den Smaragdgrünen Traum neu erschafft, ohne dieses Kaputte oder so, das wäre schon. Jetzt mal eine Frage an dich. Die Lehre schafft es. Die kann durch den Ring durch. Kondom ist geplatzt und sie gehen an den Kern dran. Was passiert dann? Ich meine, wir haben jetzt Azeroth Jahrhunderte, Tausende lang zelebriert und wird stärker so und irgendwann wird sie gebären. Aber nur weil die Lehre jetzt reinkommt, heißt doch dann noch lange nicht, dass sie dann direkt fertig ist, oder?
Also, ich vermute, dass die Lehre im Prinzip was Ähnliches machen will wie der Kerkermeister. Der Kerkermeister wollte ja mit Azeroth das Universum neu schaffen und zwar so, dass er das Universum versklavt. So, die Lehre hat ein anderes Interesse. Die Lehre will überhaupt erstmal allgemein Zugang zum Universum haben. Das hat sie ja nicht. Und sie würden halt die schöpferische Kraft oder Macht von Azeroth nutzen, um die Struktur des Universums dahingehend zu verändern, dass die Void Lords wieder Zugriff aufs materielle Universum haben. Weil ich glaube, das ist das, was am Anfang der Schöpfung passiert ist, dass das Licht irgendwie triumphiert hat und es geschafft hat, die Leere auszusperren. Und ich glaube, das ist das, was sie machen wollen. Das heißt, nach dem Wissen, was wir aktuell haben, würde das bedeuten, sie müssten auch Zugriff auf Zeref Umbra haben. Davon wissen wir nichts. Außer, wenn überhaupt, könnten wir überlegen, dass dieses Zitat von Ashara sich darauf bezieht, ne? Der wahre Thron der Macht.
Ja, maybe. Kann es sein, dass Belle dann deswegen da reingeschleudert wurde, die Taschenlampe, damit das halt nicht passiert?
Oder es kann halt auch sein, dass das so eine Art Signalfeuer ist, ne? Oder so eine Art Alarmlampe.
Ja, glaubst du denn, es besteht eine Chance, dass das von der bösen Seite des Lichts kommt, dieser Kristall? Also von der übernehmenden Seite, von der Inquisition, dass dann Ferim auch irgendwann merkt und ein paar der Arati, oh Bruder, okay, extremst Licht ist doch nicht so ganz geil.
Glaubst du? Ich glaube, die Arati sind fanatisch genug, dass sie das nicht machen. Dass sie nicht dem Licht den Rücken kehren würden.
Ja, viele. Ferim könnte jetzt mit den Erfahrungen mit uns und mit Anduin ja schon. Und dann vielleicht ein paar andere natürlich auch. Würde
der
erklären.
Ferim könnte der Renatal werden, der Arati.
Ja, genau. Aber das könnte erklären, warum wir die Arati also, nicht alle als verbündetes Volk oder so bekommen, weil wir nur ein paar von denen mitnehmen.
Ja, also ich finde, die Arati sind ganz klar an das Menschenimperium aus dem Warhammer-Universum angelehnt.
Kenn ich.
Und genau, da gibt es auch den Imperator und so weiter. Und über kurz oder lang ich fasse jetzt die Warhammer-Lore in ein paar Sätzen zusammen, und die auch genauso wie die WoW-Lore sich über zig Romane erstreckt. Deswegen, jeder, die Warhammer-Lore mag, tut mir leid. Aber im Wesentlichen geht es ja darum, dass die unteren, also die direkten Diener des Imperators, ihn verraten oder einen Teil von ihnen verraten, und dann kämpfen die gegeneinander. Und das könnte prinzipiell auch den Arati passieren, dass Ferim sich gegen den Imperator stellt, und dann gibt es halt so einen inneren Krieg. Dann könnte man auch dieses übermächtige Imperium, also du kannst ein übermächtiges Imperium bringen, wenn es nicht geeint ist. Ne? Weil sonst dominiert es alles und ist langweilig. Aber ja, wenn du halt dieses übermächtige Imperium bringst, aber sagst, die haben auch fucking Bürgerkrieg, dann
relativ. Aber ich sehe trotzdem keinerlei Chancen, das Arati-Imperium auch nur ansatzweise irgendwie zu bringen. Sehe ich halt momentan schwierig. Wie? Das Problem ist, wenn wir es in WoW so haben könnten, wie zum Beispiel in Diablo und anderen Spielen funktioniert, ich weiß nicht, könntest du mir erklären, warum das nicht in WoW funktioniert, aber in WoW musst du immer eine Insel haben. In Diablo oder so zum Beispiel kannst du mal einen Kontinent haben und irgendwann kommt man bei dem Kontinent auf einmal nicht weiter. Das funktioniert in anderen Spielen. Elden Ring, egal wo du mal siehst, ja, das kommt mit der nächsten Expansion. New World zum Beispiel. Wir wussten, okay, da hinten ist noch eine Lande, da können wir jetzt aber nicht hin, da ist irgendein Zauber oder so. In WoW funktioniert das nicht.
Ja, aber wir machen das doch ständig. Also Beispiel Markgrüner Traum, Nialota und so. Das ist ja auch
so. Aber
das
sind immer nur so, genau. Aber für uns sind es immer Inseln, abgegrenzte Stücke. Nicht, wo wir safe wissen, dahinter geht's jetzt gleich weiter. Sondern im Smaragdgrünen Traum ist es auch nur so, wir müssten durchs nächste Portal durchgehen, um dahin zu kommen. Aber nie, wir könnten jetzt einfach straight weiterlaufen, weil der Kontinent weitergeht. Das haben wir noch nie in WoW gehabt. Das wäre so, als ob du in der Drachenöde auf einmal nicht hättest weiter nördlich laufen können.
Vielleicht könnte man es mit so einer Art Schutzkuppel machen. Ja. Also so wie Dalaran hat ja irgendwann diese Kuppel um sich gehabt, dass wir da hinkommen und dann machen wir krass Fortschritte. Aber irgendwann macht der Imperator und seine mächtigsten Magier so einen Schutzkuppel einfach um den Kern des Imperiums und wir kommen nicht weiter.
Kann natürlich sein, dass im Arati-Imperium in der Mitte ein mächtiger Naru hockt, der eine Schutzkuppel um sie macht, weil auf dem Kontinent, wo sie hocken, das Black Empire noch am Wüten ist und man deswegen nicht weiter als 2 Kilometer vor die Tür kommt. Das wäre möglich. Aber dann wüssten wir, und das ist das Nächste, warum es nicht klappen würde, dann wüssten wir literally, was die nächsten paar Jahre auf uns zukommt. Weil es muss ja immer weiter da weitergehen. Die können nicht sagen, ja, wir listen das jetzt so. Der Naru, der hat Energie, die Duracell-Batterie, die läuft. Da kümmern wir uns nicht weiter drum. Weil wir würden es alle wissen wollen. Wir wollen da raus.
Ja, stimmt, Schutz verweilen.
Das ist halt super schwierig in WoW. Warum funktioniert sowas in WoW nicht? Ich hätte Bock drauf, weil du würdest es dir einfacher machen.
Es funktioniert deshalb im WoW nicht, weil wir etabliert haben, dass wir immer alles töten.
Ja, also, ja, sowieso, ja.
Das ist ein großes Problem der WoW-Lore, ne? Also wir haben halt etabliert, dass wir in jedem Raid irgendwie Götter und sonst was töten. Wir sind es gewohnt, Sachen abzuschließen und nicht offen zu lassen.
Und dass wir alles sehen.
Das stimmt. Also das ist schon ein Problem. Und jedes Mal, wenn mir das nicht so ist und uns irgendwas vorbehalten wird, dann sind alle enttäuscht. So wie eben meine Beispiele wie Nyalotha, Nashata oder so. Deswegen, ja, Nashata vielleicht ist noch ein Positivbeispiel, aber trotzdem sind die Leute mal enttäuscht, dass sie halt nicht den vollen Glanz des Schwarzen Imperiums bekommen. So.
Ja, aber es ist halt nicht machbar. Weil die würden sich beschweren, wenn sie 4 Jahre lang nur Add-ons mit Nyalotha bekommen. Das wäre halt, ja im Ernst, sorry, aber das wird nicht gehen. Das ist wie Shadowlands. Shadowlands konntest du ja auch nicht alles zeigen.
Also nach Kanon ist das Schwarze Imperium ja größer gewesen als alles, was wir aktuell haben. Also,
ja.
Das ist ungefähr doppelt so groß wie alle Landmassen, die wir aktuell haben, ist das Schwarze Imperium. Das heißt, wir müssten 20 Jahre lang Schwarzes Imperium machen.
Ja, aber sag, selbst wenn es nur noch auf dieser Rückseite halt ist und das ist halt, ja, lass es halt ein halber Kontinent, halb Kalimdor sein oder so. Selbst dann ist es noch huge einfach. Selbst dann ist es noch so viel, dass du da eine ganze Saga reinballern müsstest. Du kannst nicht eine ganze Saga darin verbringen.
Manchmal denke ich mir auch, das ist einer der Probleme von Shadowlands gewesen, dass man gesagt hat, oh, wir machen den Realm des Todes, aber die Spieler langweilen sich, wenn sie die ganze Zeit nur tot sehen. Deswegen machen wir eine Region mit ein bisschen Licht, ein bisschen mit Leben und so weiter. Und auf einmal sieht es gar nicht mehr wie die Shadowlands aus und denkst so, hä, was, irgendwas ist hier falsch.
Ja, aber auch andersrum war genau da wiederum das Problem, dass du nicht die ganzen unzähligen Welten besuchen konntest. Ne?
Ja.
Ja, es ist super weird. Super weird.
Ich hätte so gern so, keine Ahnung, es gibt so viele Gegenden der Shadowlands, die ich gerne gesehen habe. So, wo kommen die ganzen Goblins hin und andere Hyperkapitalisten? Ja. Es muss ja irgendwie so ein krasses, so eine Börse geben. Einfach kein Futter meinen.
Ja, Mann. Ah, Bahnhof Zodan oder was daneben ist der Mauer oder wie? Ja. Ja, auf so jeden. Auf jeden. Ja, aber auch, ja, schon. Nee, aber das ist ein riesengroßes Problem, weshalb ich nicht denke, dass sie das Arathi-Imperium bringen können. Denn, aber nochmal, wenn wir jetzt gerade beim Arathi-Imperium sind. Wir haben da ein Kristall. In dem Kristall sind deiner Meinung nach 5 Naru drin und die 5 Naru sind noch am Leben? Ja, nein?
Ich glaube, dass mindestens 2 am Leben sind.
Okay, 2 sind am Leben. Die haben vor 15 Jahren haben die sich gedacht, boah, Bruder, der da hinten, der schickt gerade ein paar Schiffe los. Genau zu uns. Ja, um uns herum sind auch Kirche. Und 15 Jahre ago, da hatten wir auch schon Paladine, Priester. Da hatten wir schon ziemlich viel Licht. Andere Naru, Kontakt zu anderen Naru. Ich meine, Adal ist mal kurz in der Drachenöde vorbeigekommen. Wir hatten Türs, Aspektdrachen und. Und der denkt sich, diese 2 Naru denken sich, boah, weißt du was, da kommt gerade ein paar Luftschiffe. Die sind da in Kalendor in einem Riesensturm, die porten wir uns jetzt hier runter. Why?
Weil Xera das befohlen hat. Wir wissen, dass Velen eine Vision bekommen hat vor 15 Jahren. Und das war, als Xera sich uns näherte oder schon da war oder whatever. Also ich glaube, Xera ist auch diejenige gewesen, die die Vision zu den Arathi geschickt hat tatsächlich.
Imagine, wir wissen, das Herz ist in Legion. Es ist vor 15 Jahren gestürzt.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ja. Das ist ein bisschen schwierig, weil wir noch, glaube ich, keine genauen Jahreszahlen haben, was Wolf Inn betrifft.
Nee, haben wir nicht. Ja. Aber.
Aber es kommt gut hin ungefähr.
Okay, daran habe ich doch gar, das habe ich gar nicht zusammengetan. Imagine. Das ist Xeras Raumschiff. Würde halt nicht vom Winkel her passen, denn Beledar schaut, als würde er geflogen kommen von Draenei ungefähr.
Mhm. Also guck mal, also Xera war 8 Jahre nach dem dunklen Portal. Wenn ich das richtig sehe. Ah nee, warte, stopp, ich habe was Falsches geguckt. Muss kurz überlegen, nee, das war noch, nee, vor 8 Jahren der dunklen Portal hat sie Dings aufgesucht, der Thorarion. Wann war Legion? Legion war in.
Gott, ich guck mir jetzt gerade mal den Winkel an von Beledar. Ja,
Legion war 32 Jahre nach dem dunklen Portal, so. Und ja, Dragonflight ist, glaube ich.
50.
Ah,
Ne, 45.
40 heißt es. 40 fängt es an. Das ist 8 Jahre später als Dragonflight. Jetzt ist die Frage, ist von Anfang Dragonflight bis Anfang War of Inn, sind das 7 Jahre? Wahrscheinlich
nein,
nicht, ne?
Nein, kann ich mir nicht. Also, könnte ich mir nicht vorstellen. Wo kann sein, weil wir hatten jetzt nach den Dracheninseln ja jetzt nichts Krasses so. Sondern, also in der Pre-Patch, ja doch, Anduin, doch, wir wissen, dass es nicht so lange sein kann. Wir wissen, dass Anduin gewandert ist, der ist keine 8 Jahre gewandert. Der ist keine acht Jahre gewandert.
Dann haben wir das Problem, das kann Xera zumindest nicht gewesen sein, aber nachdem Xera dieser zusammengesetzt war.
Deswegen vielleicht gekommen.
Oh, dass sie vom Bleichen angezogen wurden, dass sowohl die Arati als auch Xera die gleiche Vision hatten.
Ja, generell, alles, was irgendwie so licht-infused ist, ist auf den Weg gegangen, hat gesagt, oi, 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 da ist ein Signalgeber, ein Leuchtfeuer, we have to go. Ne, so ein bisschen wie die Skrin aus CNC.
Wir wissen ja, dass Xera dieses Kind von Licht und Schatten gesucht hat, ne?
Mhm.
Und jetzt will Arthur sieht sehr nach Licht aus und jetzt fliegt Schatten auf Arthur zu. Was ist, wenn die Vision, die Xera gesehen hat, aber missinterpretiert hat, die Neuerschaffung ist? Also, wenn die Leere auf Azeroth zuströmt, dann haben wir Leere und Licht kombiniert und es entsteht ein Kind aus Licht und Schatten. Es könnte Azeroth selbst sein, es könnte die neu geschaffene Welt sein. Sowas.
Vielleicht sollte das Illidan sein. Vielleicht hätte das Illidan werden können, wenn der Weg jetzt nicht so gegangen wäre, wie er jetzt gegangen wäre.
Oder er wird es noch. Also, er lebt ja noch, er kann ja auch wiederkehren.
Ja.
Ist jetzt nicht so.
Er als Lichtkind und. Ja, aber jetzt mit dem Chaos, das macht halt keinen Sinn.
Naja,
sie hätte ihn ummodeln können, ne? Ja. Er als Widersacher oder als Opponent zur Xalatas. Ich meine, wie cool willst du World of Warcraft machen? Dann ist ja, ne? Also, sorry. Die ist die coolste Elfin, die wir haben jetzt so. Das ist so die Sylvana-Ablöse. Klappt noch nicht so ganz, aber Xalatas macht schon einen verdammt guten Job. Und ey, der coolste. Ich meine, Varian ist tot. Wir haben nur noch Illidan als so richtig, den alle mögen. Es gibt halt so overall kaum einen, der sagt, ja, Illidan, nee, komplett bad character in WoW. So.
Ja, das nicht. Mir ist ein bisschen zu edgy, aber ich mag ihn schon.
Ja, aber er ist cool. Er ist halt, ja. Nicht ein bisschen übertrieben, aber cool.
Dazu passend möchte ich jetzt auf einen Pamphlet eingehen, weil das passt ganz gut, wenn wir über Elite anreden und über Sagaras und so. Und zwar als Argus erschienen ist am Himmel, ne, Ende Legion, da gab es diese Weltuntergangspropheten in Dalaran und die haben so Pamphlets verteilt und da gibt es 10 Stück oder so von.
Ja.
Und 2 davon sind sehr interessant. Ich lese mal 1 davon vor. Sagaras hat nichts falsch gemacht. Wir haben in den letzten Monaten so viel über die brennende Legion gelernt und doch wagt es niemand, die Wahrheit auszusprechen. Sagaras muss mit seiner Mission Erfolg haben. Wir leben in einer Welt, die vom Bösen beherrscht wird. Die Seele Azeroth wurde schon belagert, bevor das Leben hier begann. Wenn das Böse siegt, wird unsere gesamte Existenz in ein Reich des Schreckens gesponnen, wie wir es noch nicht, uns nicht vorstellen können. Und trotz der Bemühungen unserer größten Helden konnte die Dunkelheit noch nicht vollständig ausgerottet werden. Wenn sie es nicht auf die richtige Art und Weise tun können, dann lasst Sagaras auf jeden Fall seinen Sieg erringen. Es wäre besser, schnell durch seine Hand zu sterben, als auf ewig in den Fängen des Bösen zu schmachten.
Schon sehr... Ja, positiv. Also der hat Hoffnung. Der ist optimistisch.
Ich finde das so krass, also das passt halt, ich finde das passt 100% zu der aktuellen Lore.
Toll. Ich glaube, Legion hat generell sehr viel Vibes oder sehr viel Hintergrundding, was so noch mit reinpassen könnte, was wir so haben.
Ja.
Das passt, glaube ich, generell ziemlich cool.
Ich persönlich bin der Meinung, Sagaras ist nicht böse, ne? Also der will nicht mal Azeroth vernichten, aber sei es und selbst wenn er es tun würde, wollen würde, ist allein dieses, dass die Seele von Azeroth ist unter Belager und so. Das ist genau das, was wir jetzt sehen. Also es ist wirklich 100%.
Naja, wenn man das sieht, dann ist die Leere ja die schon so lange am Belagern. Das ist ja absolut, absolut heftig. Denkst du eigentlich, Blizzard hat noch mal was so richtig Krasses im Schuh jetzt so Richtung Launch dann und die erste Woche, zweite Woche Launch? Glaubst du, da kommt so ein richtiger Banger, der uns... Boah, okay, damit haben wir nicht gerechnet.
Ich glaube erst beim Launch. Ich glaube, wir sehen beim Launch was Krasses, nämlich den Cinematic bezüglich Dalaran. Ich glaube, da steckt eine tiefere Wahrheit hinter.
Echt? Ich kann mir nicht vorstellen. Das wird halt nur cool, um Cut-Cut-Tschüss zu sagen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass sie da irgendwie was revealen.
Aber sie haben selbst gesagt. Ne? Also es gibt ja dieses Interview, ich glaube, das war auch mit Tillerson Everton, ich weiß nicht mehr genau, wo es darum hieß, dass sie sich überlegt haben, okay, was können sie machen am Anfang des Add-ons, dass die Leute hookt, aber diesen Teltrassi-Moment nicht wiederholt und da haben sie sich für Dalaran entschieden und so weiter. Und ich glaube, das ist.
Ja, aber genau, es tut uns weh, wenn wir unsere Stadt Dalaran verlieren und Khadgar unseren allgeliebten Hochmagier. Deswegen, da ist emotional drin, nicht Lore. Ich glaube, das ist wirklich just emotional, dass Xalatas Khadgar auf dem Gewissen hat. Und dass uns so ein bisschen noch gegen sie forged. So ein bisschen.
Aber es wird ja so ein bisschen, also wir wissen es ja noch nicht genau, ne?
Wir wissen nicht, ob der tot ist. Nee, aber es wird ja keinerlei Ding unternommen, ihn zu suchen. Es kann, wie gesagt, haben wir letztes Mal schon mal darüber gesprochen, dass er gar nicht tot ist, aber wir denken, er ist tot. Also zumindest Aleria und so. Dabei sehen wir in dem Cinematic vielleicht dann einfach nur so ein Ding von wegen, nee, der ist nicht tot, siehst du da, guck mal, der hat die mitgenommen, so, der ist da und da. Sowas kann natürlich sein, sowas, was Aleria dann halt nicht weiß. Aber ja, mehr kann ich mir nicht. Aber so irgendwie, ich glaube nicht, dass wir. Undermine wird auch noch nicht krass werden, glaube ich. Das wird halt witzig. Da werden sie einen funny Raid draus machen und so, aber lore-technisch nicht viel bringen. Ich glaube tatsächlich, dass der Astral-Raid könnte uns so einen richtigen so, bringen.
Meinst du, also eine Theorie, die ja, glaube ich, auch aktuell so ein bisschen rumspinnt, ist ja, dass Xalatas nicht die Vorboten ist? Kennst du das?
Nee, kenne ich nicht, habe ich noch nicht gelesen.
Es geht darum, dass die wahre Vorbote Aleria ist.
Ach so, ja, das gab's ja schon ein paar Mal, ja. Ja, weiß nicht.
Weil Xalatas manipuliert Aleria ja in diesen Darkheart-Patch.
Ja.
Und dann sagt noch der Locus Walker, sie muss anerkennen, was sie wirklich ist. Dass quasi sie derjenige ist, also und dann in der Stunde ihres dritten Todes, und es gibt dieses Zitat da, wo sie mal meinte, dass es ihr so vorkommt, als wäre sie schon zweimal gestorben. Dass Aleria quasi jetzt, wenn sie sich das dritte Mal aufgibt, ist ihr so vorkommt, als wäre sie ein drittes Mal gestorben und damit vollends der Leere sich hingibt und sie die Vorbotin ist.
Ja, aber das macht Xalatas ja generell auch mit Anduin volle Kanne eben in Heilsturz und dann auch in Ashkahed. Na. Aleria wird nicht bad. Auf gar keinen Fall. Die wird nicht böse.
Sie muss es ja nicht aus Bosartigkeit machen. Es kann ja so eine Medivh-Geschichte sein. Medivh hat ja auch nicht Sagaras und nicht Sagaras, die Orks und so weiter nach Azor geholt, weil Medivh böse ist.
Nee, schon klar, aber das sehe ich nicht, dass das bei ihr funktionieren würde. Medivh ist ein ganz anderer Charakter, auch gefasst in der Lore. Das würde bei Aleria nicht funktionieren, würde die Schwester nur noch mehr in den Ruin ziehen. Was ja Sylvanas einfach schon leider durch Afrisiabi passiert ist. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das Chris Metz machen würde. Sie wird die strahlende Heldin sein, die jetzt ihre Problemchen hat, die sie halt bewältigen muss, um dann die Heldin zu sein, die wir brauchen. Zusammen mit Anduin, der ja eben auch seine, ja, Probleme abstreifen muss, um dann die Hoffnung wieder dementsprechend zu bekommen, dass er Bälle da wahrscheinlich komplett vollpumpen kann mit Licht.
Weil du D4 erwähnst, hast heute, ne? Ich fände es cool, wenn Aleria so eine Art Batman wird. Also so von wegen, sie macht das, was sie machen muss und alle finden scheiße. Aber sie muss es machen, weil sonst. Hä? Illidan ist das schon, aber gut, wenn du. Okay, also das ist, aber die Argumentation kannst du nicht machen, weil du hast jeden Charakter in WoW schon. Du hast auch schon strahlende Helden, du hast auch heilige Leute und so.
Ja, aber Aleria sehe ich dann nicht. Da müssen die so viel wegschreiben.
Aber die Kurzgeschichte handelt doch genau von dem Thema.
Ja, schon.
Also,
aber da ist noch zu viel Liebe drin und so. Ich glaube sogar.
Ja, darum, das muss ja sein. Wenn es nicht so wäre,
ja, ist schon klar. Ist schon klar. Ich glaube sogar, dass sie sich nicht völlig aufgeben wird und trotz ihrer Liebe das schaffen wird. Und das wird so dieses, siehste, ich musste nicht. Mhm. Wir haben ja auch immer noch den Punkt, also du kannst schon recht haben, dass der Locus Walker versucht, sie in die Scheiße, in die Bredouille oder umzumodeln, ne? Weil wir haben ja auch immer noch den Punkt, Xalatas und ihre Bandagen. Das ist einfach viel zu offensichtlich, dieses Merkmal mit den Bandagen. Es ist einfach so unglaublich offensichtlich. Auch der Gürtel vom Locust Walker, der Gürtel von Xalatas. Also so.
Ja, ich hab, also du hast recht, ne, mit diesen Bandagen, dass das so nach den Astralen, an die Astralen erinnert. Es gibt aber eine andere Erklärung, die finde ich aber auch wild. Und zwar, es gibt noch eine Figur, die Bandagen getragen hat. Weißt du wer?
Nö.
Sylvanas. Sylvanas hat Bandagen getragen, nachdem sie vom Kerkermassel vereint wurde.
Ja, aber gut, da haben wir die zusammengehauen. Da sind wir mit 30 Mann und mit Kampfrausch sind wir auf die drauf.
Ja, aber die Erklärung ist eine andere. Also die Erklärung ist folgende. Es geht darum, dass Xalatas ist aus einer Runenklinge. Und wir wissen nicht, wie sie da reingekommen ist. Und bisher wissen wir von Runenklingen, wenn Runenklingen irgendwie was töten und speichern, dann werden Seelen gesplittert. Und die Idee ist, dass die Seele von Xalatas auch zersplittert ist.
Ja, kann. Aber das ist eine Runenklinge,
keine Gramklinge. Und dass die Bandagen halten die Seele zusammen oder sowas.
Das passiert aber bei einer Gramklinge, nicht bei einer Runenklinge.
Ja, okay, aber wir wissen nicht, was der Unterschied ist.
Ja, das stimmt. Aber Xalatas war ja vorher, es ist ja nicht Xalatas Körper. Sie ist ja nur in diesen Körper gegangen.
Ja, aber trotzdem kann ja ihre Seele instabil sein und die Bandagen halten das zusammen, genauso wie die Seelen von den.
Glaubst du sowieso, dass sie irgendwann mal ihre wahre Identität, dass wir die sehen werden? Das ist doch nicht möglich jetzt mehr, oder? Ich glaube das nicht. Also höchstens, wenn wir sie wirklich töten, was ich mir aber nicht vorstellen kann.
Also, wenn wir gegen sie kämpfen sollten, wir müssen sie ja dafür nicht töten, wir haben schon gegen voll viel gekämpft, was wir nicht getötet haben, kann ich mir vorstellen, dass Xalatas dann quasi in der letzten Phase ihres Bossfights oder so, dann zeigt sie ihre wahre Identität. Sowas in der Richtung.
Sowas kann sein, ja.
Ja. Auf einmal ist sie, keine Ahnung was. Aber was heißt ihre wahre Identität? Das ist ja auch, also das ist ja eine Frage der Perspektive. Sind wir alle unser Ursprung oder sind wir das, zu dem wir geworden sind?
Ja, okay. Packen wir den Philosoph aus und jetzt kommt der Nietzsche, ne? Nee. Aber ich habe tatsächlich eine Spekulation jetzt gelesen und die fand ich auch nochmal ganz interessant, gerade in dem Bereich, wo wir jetzt sind, dass Xalatas wirklich am Ende von The War Within stirbt, in dem Astral Raid. Dass sie wirklich eigentlich die so eine astrale Chefin, wie auch immer ist, so eine richtig krasse Astrale, die damals halt den Bund mit Dimensius oder sonst wem eingegangen ist. Und die Astralen sind was ganz anderes, als wir bisher dachten so. Und sie ist da halt irgendwie was ein. Und sie ist halt eine ganz normale Astrale. Und ja, sie hat sich halt so gerettet. Wo andere in dieser Astralen, oder wie war das? Also sie ist nicht so wirklich eine Astrale, aber sie kommt von den Astralen. Die Astralen haben es geschafft, ihren Körper halt so zu machen wie sie. Sie hat es nicht geschafft. Genau, sie hat es nicht geschafft. Deswegen brauchte sie den Dolch dann.
Oh, okay.
Aber was hältst du davon?
Oder Dimensius hat sie in den Dolch gepackt.
Ja, für den Schutz oder so, maybe. Ja.
Man kann das kombinieren, ne? Also wenn wir die Astralen so uralt machen, weil wir wissen, dass Xalatas sehr alt ist und wenn Xalatas von Karesh kommen soll und sowas alles, dann sind wir halt in einer alten Geschichte. Und wir haben ja auch mal dieses von wegen Arzort war in Karesh drin, ne?
Ja.
Was hältst du davon, dass Karesh nicht aus unserem Universum kommt, sondern wir haben dieses zyklische Universum und Arzort kann das gesamte Universum resetten und das ist passiert bei der Zerstörung von Karesh?
Ja.
Das ist also Karesh wäre dann Arzort in dem
Zyklus davor. Ja, das ist ja was, wo wir generell schon mal drüber gesprochen haben, was ich auch ganz interessant finde, dass wir sagen, entweder es gab halt mal so eine Version von dem, eine Version von dem, weswegen ja auch Ridikon sagt, ey, was denkt ihr eigentlich, warum wir genau diese Zeitlinie haben? Weil in dieser Zeitlinie halt, ja, nicht Karesh passiert, sondern wir haben Azeroth. Und hier haben wir halt die Chance, irgendwas zu machen, wobei quasi rennen wir auch jeden Tag gegen die Windmühlen und versuchen, irgendwas Übles von ihr wegzukriegen. Also es ist ja auch nichts anderes, ne, wenn man mal so nimmt. Aber ja, klingt nach einer geilen Sache.
Aber ich frage mich bei diesem Astralgeschichtengedöns nur, ob sie sich da nicht verrennen mit. Also ich finde das mega cool aktuell. Es reizt mich mit den Arati zusammen gerade am meisten, was die aktuelle Lore betrifft mit The War Within.
Die sind aber, super cool.
Ja, aber ich habe Angst, weil das ist eine sehr abstrakte Geschichte. Und ich weiß nicht, wie gut man das zeigen kann. Alles, was damit zu tun hat. Also, wie gut kannst du zeigen, was auf Karesh passiert ist? Wie gut kannst du Dimensius zeigen, dass das cool aussieht und so? Ich habe da so ein bisschen Angst vor, ehrlich gesagt.
Ja, vor allem anders, und, ja.
Und auch wenn du jetzt sagst, okay, der letzte Raid ist, sind die Astralen, kann man der Sache gerecht werden, so? Also, oder ist das dann dieser Nyalotha-Moment, wo du dir denkst, wir hier irgendwie einen Raid und dann ist wieder vorbei?
Ich meine, überleg mal, imagine, was die Astralen sind. Erstmal haben wir sie haben wir sie im Classic kennengelernt? Nee, ne?
Nur im Burning Crusade.
Ne? Da war nirgendwo irgendwie ein nichts im Classic. Also im Burning Crusade, wir haben sie das erste Mal auf der Scherbenwelt kennengelernt, als Konsortium, dort sind sie dorthin und vor allem in den Nethersturm. Warum? Weil sie dort den Nether untersuchten. Wahrscheinlich die, warum halt auch ihre Welt auseinandergerissen ist, wie auch immer, ist ja egal. Und sie wollten da den Nether und keine Ahnung was haben. Wie sind die Dudes da hingekommen? Das ist mal das allererste. Zweitens, also wir brauchen das dunkle Portal. Ein riesengroßes Portal irgendwo hin. Wie sind die Dudes da hingekommen? Wie funktioniert der ganze Bums mit den Astralen? Dann haben wir eben auf Argus die Astralen. Die sind überall, die Astralen. Also, was sind
die? Die Astralen haben hier ihre Portaltechnologie.
Schon klar, die runden, kreisrunden Portal kennen wir ja irgendwoher, ne? Auge von Amantul sieht ja quasi genauso aus. Aber warum sind die Dudes überall? Also sie werden ja schon, wenn sie das so ausspielen wollen, und da bin ich bei dir, wenn sie das so ausspielen wollen, müsst sie huge sein. Wirklich krasse Urwesen mit super viel Plan, dies, das, und man müsste es erklären. Und das kannst du nicht in einem Raid. Du wirst die Astral nicht in einem Raid erklären können.
Ja, du kannst, also die einzige Möglichkeit, die sie haben, ist, glaube ich, dass du die Story rund um Charaktere schreibst. Also der Raumgänger ist da, glaube ich, das Vehikel, dass du seine Geschichte erzählst. Das wäre dann ein bisschen so Szenario-ähnlich vielleicht.
Und jetzt kommen wir zum allergrößten Problem, was ich schon, glaube ich, 5-mal hier benannt habe. Wofür dann unsere Huge-Armee? Wofür?
Ich glaube, fürs Kommen. Also ich glaube nicht, dass das im aktuellen Addon ausgespielt wird, sondern dass das im Midnight erst zu tragen kommt.
Ja,
also,
aber Midnight dann muss Xalathas.
Midnight ist der Konflikt überleben. Zwischen Licht und Leere und
dann, weiß ich was. Ja, ja, ist ja auch. Aber dann muss Xalathas überleben, oder? Was sagst du? Überlebt sie? Oder stirbt sie am Ende?
Ich gehe stark davon aus, weil wenn nicht, haben sie ein Problem, weil Xalathas trägt das gerade auf Antagonistenseite.
Völlig.
Und du kannst halt, also natürlich kannst du sagen, okay, Eridikom kommt zurück, fände ich auch in Ordnung, aber das passt nicht zu dem Konzept World Soul Saga. World Soul Saga bedeutet, du hast Addon 1 bis 3 und dir wird eine Geschichte erzählt und dann kannst du nicht sagen, ah, übrigens, ja, nur vom Addon vor der World Soul Saga den Hauptantagonisten. Das passt nicht.
Nee, also wir Xalathas jetzt sterben auf gar keinen Fall. Höchstens, allerhöchstens, dass sie sich so opfert und dass der Übergang in Midnight wird, dass sie sich opfert. Aber dann muss in Midnight ja irgendwas kommen, was brutal ist.
Vielleicht können wir sie töten, aber das heißt nicht, dass sie weg ist. Diese Geschichte mit leeren Wesen kommen nach Nyalotha. Dass du halt sowas machst wie, okay, sie stirbt, aber wir wissen sofort, sie kommt nach Nyalotha und macht dann da was.
Und wir bringen den Kampf nach Nyalotha, um jetzt endlich mal das Schwarze Imperium auszulöschen, endlich Xalathas wegzuhauen, Endsoft zu besiegen und. Boah, genau, das wäre so typisch. Das wäre schon typisch. Also ich fände ja schon geil, dass wir verlieren und deswegen unsere gesamte Armee in Silbermond hockt. Was ist aber, wenn tatsächlich Silbermond der Übergang wird, dass wir uns nach Nyalotha kommen und dann kämpfen wir wirklich da mit den Arati zusammen gegen die oder so?
Das ist die Illidan-Geschichte. Wir haben Kil'jaeden besiegt und wir hätten sagen können, okay, jetzt gehen wir wieder nach Hause, die brennende Legion und ihre Invasion ist gescheitert, aber Illidan sagt, nö, ich reiße Himmel auf, ab nach Argus, jetzt gehen wir in die Offensive.
Ja. Ja, aber es ist richtig
das
so.
Quasi wiederholen.
Wäre richtig so, würde sie auch dort bekämpfen wie Sau. Danach könnte man sehr viel Lichtprobleme erzählen nach der World Soul Saga. Und wir könnten das aufräumen mit den Titanen, ja. Ja, würde dann auch die Rat hier. Du könntest halt sehr viel damit bringen. Würdest du das cool finden?
Ich würde das sehr cool finden. Ich würde aber immer sagen, dass das dann, dass wir das so. Ich finde einen Zwei-Fronten-Krieg cool. So, wir greifen an, aber gleichzeitig müssen wir verteidigen.
Das ja, irgendwie so herzkammermäßig, nice. So kleine Scharmützle. Sowas halt.
Ja,
ne?
Dass wir aber auf, also dass wir quasi auf Arzt unterwegs sind, meinetwegen östlichen Königreichen und so.
Ja.
Aber gleichzeitig sind wir auch am Angreifen, dass wir beides machen.
Ja.
Weil wir wissen, wir müssen verteidigen, ansonsten stirbt die Heimat. Aber gleichzeitig wissen wir auch, wir müssen angreifen, um Xalatas aufzuhalten, mit was auch immer sie vorhat.
Ja, so. Das würde dann auch The Last Titan erklären. Sprich, wir müssen dann restoren, weil wir nicht 100% immer geschafft haben, die Seele am Laufen zu halten und so. Genau. Ja, wäre cool.
Es wäre voll nice, wenn wir dann quasi Teile von Azeroth nach Midnight zerstört sind einfach. Also richtig kaputt, nicht wie Cataclysm, so wie am Krater, sondern brachen dann einfach weg. So irgendwie so in diese Richtung. Und dass wir dann nach Uldur gehen, um unser fucking Planeten wieder heile zu machen.
Ja, sehe ich. Den Kampf nach Nihalosa tragen. Wäre cool. Genau.
Und als wir das da machen wollen, kommt die Titan und wollen dann irgendwie Mitspracherecht haben, wie Azeroth gestaltet wird. Und dann decken wir die Lügen der Titanen auf, dann entstehen Konflikte. Dann gibt es vielleicht ein paar Leute, die sich auf unsere Seite schlagen, wie zum Beispiel Tyr, der dann mittlerweile erkennt, nee, Moment mal, diese Edikte von Odin sind völliger Unsinn. Dann gibt es einen Konflikt zwischen Odin und Tyr. Dann streitet sich Amantul mit Eona, weil Eona wieder überall Bäume pflanzen will. Keine Ahnung,
wie so. Maurice hat in den letzten 2 Minuten euch kurz die World Soul Saga erklärt. Sorry, wir konnten es nicht mehr für uns halten. Nee, im Ernst, wenn du das so sagst, es klingt als das Logische. Nicht, dass es das Geilste. Geilste ist immer noch, wir nehmen Azeroth und müssen auf einen anderen Planeten, aber das kannst du halt keinem erklären. Aber es klingt als das Logischste tatsächlich. Ich versuch's mir gerade schmackhaft zu machen. Wenn ich überlege, Nihalotha, der Raid, war als Raid ganz cool. Aber dauerhaft in so einer Stadt, Gelände mit überall fleischig und so. Wie stellst du dir Nihalotha vor oder das Schwarze Imperium? Wie, glaubst du, es ist so, dass man wie der Raid war, sprich überall diese zackigen Gebäude, diese Pyramiden, Obelisken und sowas? Oder wie es dann war, wo es runtergeht zu Ilgenöf, dieses fleischige Mäuler und so. Wie stellst du es vor?
Ich glaube, das hängt von den Domänen der alten Götter ab. Es gibt die alten Götter, die so technisch sind und wo halt viele so Strukturen sind wie Gebäude, Tempelanlagen und sowas. Also das sind dann die alten Götter, die ihre Kräfte aus Verehrung und so weiter ziehen. Aber ich glaube, es kann auch alte Götter geben, die einen ganz anderen Stick machen, die halt eher so wie, ich würde zum Beispiel sagen, wenn ich es überlege, ich glaube, Yasharash ist dafür bekannt, dass sie so Tempel gebaut hat. Es steht auch in den Chroniken, dass sie den größten Tempel hatte. Aber vielleicht ist zum Beispiel Yogg-Saron ganz anders. Yogg-Saron ist, glaube ich, eher so ein. Da kann ich mir vorstellen, das geht so sehr viel Richtung Natur und so. Einfach weil er ja auch der ist, der den Smaragdgrünen Traum korrumpiert hat, dass er da ein Verständnis hat, wie die Natur funktioniert. Und dass es bei ihm wirklich so richtig ekelhaft ist. Du hast überall diese Spinnen und da ist überall so Seuche auf dem Boden, was du nicht anfassen
willst. Das wäre aber wieder mal eine sehr dunkle Erweiterung, ne?
Auf jeden Fall, ja.
Außer du packst halt wirklich das Sarati-Empire in die Mitte mit so einer Lichtbubble-Kuppel, wo du halt extrem Bastion Revendreth. War geil, muss ich sagen. War absolut geil. Dieses Gegensatz war super sick. Das könntest du da richtig gut bringen, ne? Aber jetzt bringst du mich gleich auf die nächste Frage. Wenn wir nach Nihalotha gehen, ist dort Yogg-Saron, Yashara, Onsitun und Ensof?
Ensof nicht. Ensof ist auf Azeroth. In dem Doll.
Ja.
Xetun, ja. Yasharash, nein, der ist am Mond. Yogg-Saron, ja. Ja, so.
Und Xalatas dann, weil wir die dahin
prügeln. Ja, und Xalatas, aber Xalatas, ja, genau. Aber, genau, so ungefähr.
Ja.
Das würde ich aktuell sagen. Xetun und Yogg-Saron.
Glaubst du nochmal, ein Kampf gegen Xetun wäre geil?
Ich
Yogi bin ich sofort dabei.
Ja, ich fand immer ein bisschen schade, dass Xetun so
ist. Ja. Ja, genau deswegen frage ich.
Also, alle alten Götter sind cool, ja. Auf ihre Art und Weise, und Xetun ist halt so, Ja, der war da.
Der war da, ne?
Voll egal. So.
Eklige Insekten, ja. Arme aus dem Sand, die irgendwie so, ja, ganz eklig.
Und jetzt gerade mit der, weil sein Revier da in der Nähe von dem Schwert ist, von der Herzkammer ist, von Khazad-dûm und so weiter. Sie haben jetzt die Möglichkeit, wenn sie es machen wollen, Kefun, Tu, whatever,
cool
Hintergründe zu geben.
Ja. Na? Ja, ich meine, so oder so, wir gehen ja mal aus da unten, das könnte ein fünfter Gott sein. Aber eigentlich, ganz logisch gesehen, mit den Informationen, die wir haben, müssten wir sagen, das wäre Situn, der da unten liegt.
Ja.
Müsste.
Ich bin mittlerweile sogar zu 50% ist es Kefun und 50% ist ein anderer alter Gott. Das ist tatsächlich meine aktuelle Denkweise.
Ja, aber wie willst du Situn cool, jetzt noch cool bekommen?
Ich glaube. Ja, ist halt schwierig, ne? Das ist wirklich schwierig. Die müssen ihn komplett aufbauen. Aber ich habe auch den Eindruck, auch wenn es ein neuer alter Gott ist, der wird aktuell, wir haben das komische Blut, ja klar, aber der wird ja auch aktuell nicht wirklich aufgebaut. Wir haben noch nicht mal geflüstert, es gibt nur diesen Fisch, der irgendwie am Rumflüstern ist. Ich weiß nicht, ob du von dem mitbekommen hast, aber...
Ja, den habe ich dir erzählt, mit dem man redet. Also man hilft ihm ja, man questet ja mit ihm, man hilft ihm und wirft ihn wieder ins Wasser. Daraufhin findet er einen cool. Aber er sagt ja auch zum Beispiel mal ganz cool, ey, und nehmt euren Kristall und verpisst euch und kommt und sie ja nicht in die Quere.
Genau, er droht einem auch.
Er droht nicht mal wirklich, er sagt, ich finde dich cool und ich will gar nicht, dass ich dich töten muss. Also komm bitte nicht zu uns.
Ja, so kann man es auch auffassen. Aber auf jeden Fall, ich glaube, der dient wegen Enzoff. Ne? Wie gesagt, ich glaube, Enzoff lebt einfach noch auf Azoth und der wirkt auch immer noch und so weiter.
Ja. Interessant ist ja auch, dass in der Early, in der Alpha, oben um den Kristall ja dieser Oktopus rumgeflogen ist, der nicht mehr da ist.
Ja.
Der ist halt nicht mehr da. Das ist jetzt der da unten im Wasser ist.
Der ist sauber rumgeflogen. Ja. Diese Oktopusse, die sind diese Mindbender, heißen die auch.
Ja.
Ich glaube, die sind ein allgemeines Wesen bei der Lehre, womit sie die Kontrolle über andere übernehmen. Aus dem gehen auch die Enraki hervor, sage ich. Also es ist so ein Evolution-Ding.
Ja.
Die übernehmen die Kontrolle von irgendwelchen Wesen und dann verwandeln die sich über Jahrhunderte in was Neues. Und so sind die Enraki zum Beispiel entstanden.
Kann gut sein. Okay, gut. Dann... wir machen, aber wofür brauchen wir dann Bälle da, wenn wir rübergehen? Wird das unser vorderster, unsere Frontsau?
Das wird unsere Batterie, um den Sonnenbrunnen zum Portal zu machen.
Okay, glaubst du nicht, dass der vielleicht also viele gehen ja gerade davon aus, dass Anduin den Bälle da dann voll auflädt, weil er sonst droht, in die Leere zu kippen? Glaubst du nicht, dass er ihn aufnimmt?
Ich glaube nicht, dass, vielleicht passiert das. Aber ich will, dass Anduin gebrochen bleibt, ganz ehrlich.
Echt? Nein, ich finde das so geil, dass es jetzt aufhört. Dass also, er sich findet.
Er soll nicht weinerlich sein, aber er kann auch gebrochen sein. Er kann auch einfach nicht resigniert, aber der hat halt ins Anblick des Todes geschaut. Was des Wortes.
Ja.
Und der weiß jetzt, okay, was uns am Ende des Tages erwartet. Und,
ja, und genau
der
deswegen.
Hat nicht mehr Hoffnung oder so. Der macht das aus.
Ich will, dass er den gleichen Schachzug kriegt wie sein Vater. Dass er dann wieder Hoffnung schöpft und alles wieder cool wird. Und er absorbiert eben, er wird auf gar keinen Fall mehr König der Allianz. Das darf er nicht. Aber, und das ist, was hätte nur Varian geschafft. Das hätte wirklich nur Varian geschafft. Varian hätte eine Armee von Horde und Allianz anführen können, egal gegen was. Weil jeder in der Horde, der irgendwie auch nur ansatzweise Plan hat, hat Varian respektiert für das, was er ist, weil er einfach der absolute Goat in Sachen Kämpfen war. Und
okay,
Anduin könnte es mit der Hoffnung werden.
Oh nee.
Doch, ich sehe ihn als absoluten Anführer von uns allen. Der an vorderster Front mit seinem Schwert und seinem Nahru da drin ist, quasi so ein zweiter Ashbringer, nur noch mächtiger. Und der ist dann...
Oh, ja und nein. Oh, du sagst geil. Immer Sachen, wo ich sage, ja, okay. Und dann sagst du wieder Sachen, wo ich mir denke, auf gar keinen Fall. Wenn du sagst Varian, ja. Wenn du sagst Ashbringer, ja. Aber wenn du sagst Hoffnung, sag ich nein.
Oh, voll geil.
Also für mich verkörpert an... Ich wüsste nicht... Also anders gesagt, wenn Anduin Hoffnung verkörpern soll und Glauben, dann frage ich mich, woher? Also die Hoffnung muss ja auf irgendwas basieren, der Glaube muss ja auf irgendwas basieren. Aber alles, was er geglaubt hat, alles, woran er gehofft hat, alles, was er glaubte, selbst zu sein, wurde ja erschüttert und zerstört.
Das Licht dieser Naru zeigt ihm noch eine andere Wahrheit der Shadowlands.
Er zeigt ihm, dass die Titanen schuld sind.
Genau.
Okay, das kaufe ich.
Dass das eine Ordnung war. Aber das wirkliche Lichtwesen, wirkliche, dass sie doch noch in eine andere Domäne kommen oder so. Können. Hoffnung. Was weiß ich. Auf jeden Fall, der wird unser Anführer. Der wird vorne weg und so Bubbles machen. Oh, geil.
Aber weißt du, was dem voll krass widerspricht? Was als denn? Wir das letzte Mal krass mit Licht zu tun hatten.
War also scheiße.
Richtig. Nee. Ich meine das nicht wertend. Ich meine, weil du hattest halt diese Konfrontation mit der Armee des Lichts und mit Xera. Hm? Und genau das war nicht der Punkt, wo Velen wieder Hoffnung bekommen hat, sondern genau das Gegenteil passiert ist. Weil er erkannt hat, dass das Licht selbst kriegerisch ist, nicht vergebt ist, kein Mitgefühl hat und so weiter und so fort. Und dass auch das Licht nicht die Wahrheit sieht, sondern genauso blind durch die Gegend eiert wie alle anderen Mächte.
Ja, ich sag mal so, beim Questen kommt es ja auch eher, also in TWW kommt es eher so rüber, als ob er die Hoffnung an das Hier und Jetzt gewinnt. Dass jeder Moment, jede Sekunde noch bis zum Ableben eine Hoffnungssekunde ist. Das bringt ihm Firim so ein bisschen bei, denke ich. Dass das Sinn macht und für die nächste Generation, dass das Sinn macht, dass das die Hoffnung ist halt und nicht was danach. Und das würde dann schon dagegen sprechen. Aber er könnte trotzdem das Licht benutzen. Also er könnte es in sein Schwert laden, sag ich mal, um dann ein übelster Oberdude-Krieger
zu werden. Er könnte halt für Azoth kämpfen, ne?
Ja, genau.
Das sehe ich schon eher, aber ich.
Meinst du, er wird der Gegenüber von Xalatas so?
Mhm. Also sie wollen gerade Aleria so ein bisschen aufbauen.
Aber sie kann halt mit dem Licht nicht. Sie ist halt Lehrer.
Genau. Und dass das vielleicht die Geschichte ist. Und das, eigentlich ist das auch witzig. Du brauchst beides. Du brauchst Licht als auch Lehre. Und jetzt könnte man sagen, denken, es wird Thorajon und Aleria. Nee. Aber nee, es wird Anduin und Aleria.
Das ist dann auch das Kind von Licht und Lehre. Das muss kein physisches Kind sein. Die müssen nicht miteinander vögeln. Das muss kein physisches Kind sein. Aber irgendwas geht aus den beiden hervor.
Du meinst, dass der Wunsch der Vater des Gedanken ist?
Nein, sie erschaffen etwas. Die beiden erschaffen etwas. Das Kind von Licht und Schatten. Was könnte.
Dass sie vielleicht. Naja, sie könnten Azoth schützen, ne?
So einen schützen oder so. Gebären? Sie könnten sie gebären.
Zur Geburt verhelfen?
Ja. Oder.
Xalatas will an die Weltenseele und es gibt keinen Escape mehr. Es ist so, die Leere gewinnt, die wird immer mächtiger. Ja. Und die einzige Fluchtweg ist, Azoth
muss kommen.
Auf die Welt bringen.
Und dann könnte der Leak stimmen, dass wir Azeroth bei uns haben.
Nee.
Aber das will ich nicht. Nein, das will ich auch nicht.
Das fände ich scheiße.
Nein.
Vor allem, wie stellst du das vor? Jeder hat einen Azeroth.
Ja, erstens, jeder hat einen Azeroth. Nein, sie könnte ja in der Hauptstadt irgendwo rumstehen und immer mal wieder irgendwo aufkommen. Und Aleria hat sie mit sich, mal hat sie Anduin mit sich, je nachdem, wer gerade Umgangszeit hat und so, ne? Unterhaltszahlungen werden noch geklärt und hast nicht gesehen. Nein, geht nicht. Allein nur, weil es Azeroth ist. Aber man könnte machen, dass das so der Schlüssel ist, der Key, der absolute das Problem. Aber das nächste Problem sehe ich dann, überlege ich mal, du hast so ein quasi Azeroth-Geschlüpfter. Sie wäre ja voll angreifbar, extremst angreifbar. Überleg mal, was man ja, also Trumps Secret Service wäre da nicht so gut.
Ja, und dann, also es gibt jemanden, der könnte Azeroth beschützen. Der ist aber gerade im Gefängnis und wird von Illidan bewacht.
Oh, ich habe jetzt erst gedacht, du meinst Illidan und dann kommt hier der Sargeras raus. Ja, der findet sie ziemlich heiß, aber Pädophilie wäre dann ziemlich schlecht, oder?
Naja, er ist in eine Obsession oder so verfallen. Das kann alles Mögliche heißen. Ja,
könnte.
Also, ich fände es halt, das Ding ist halt, Illidan als Beschützer von Azeroth ist mir zu lau. Ich weiß, dass Illidan krass ist, aber wir brauchen, ist auch zu wenig. Ich, Ich will nicht das Sterbliche, ein göttliches Wesen beschützen.
Götter Aleria ist nicht mehr wirklich sterblich. Und Anduin, wenn er das Licht da absorbiert, vielleicht auch nicht.
Ist mir zu wenig, sorry. Sorry, nein, ich mag das nicht.
Und dann werden die noch empowered von Azeroth. Dann sind das wirklich Bruder, so. Richtig.
Mir ist auch mir die zu wenig. Ich sag, wie es ist.
Ja, ich meine, als Schutz.
Ich finde alles sterblich. Also, ich weiß, dass es im WoW so ist, dass wir irgendwie mit 25 Leuten den Kerkermeister töten, aber nein. In meiner Vorstellung ist der Kerkermeister so stark wie 25.000 sterblich oder noch mehr.
Ja.
Und so soll das auch bleiben. Meinetwegen ist Aleria krass und sie kann 100 Leute alleine töten, aber die ist nicht stark genug, um gegen den leeren Fürst zu kämpfen.
Ja.
Ich denke, wenn leeren Fürst kommt, dann ist Aleria Matsch. So, keine Ahnung.
Das kann Azeroth halt nicht vertragen, ne? Die bräuchte genau. Sowas, ja.
Und wenn wir Azeroth beschützen müssen vor so Wesen, dann müssen Götter verteidigen und so. Keine Ahnung. So sehe ich das. Aber man kann natürlich hier so diese Medan-Geschichte machen. Ich bin kein Fan davon. Einfach deshalb, weil je mächtiger du Charaktere machst, ja, desto problematischer sind sie für die Lore. Beispiel Malfurion. Was haben wir? Malfurion muss jedes Mal aus irgendeinem Addon rausgestrichen werden. Wir müssen irgendeinen Grund finden, warum der nicht dabei ist, weil er zu mächtig ist.
Ja. Ja, und Malorn kommt nicht mal rum oder so, der eigentlich auch überall da sein könnte.
Genau.
Immer
und
wieder.
Die ganze Zeit fragen wir uns in Dragonfly, was macht eigentlich Khadgar? Er ist hier, er ist einer der Besten, der Krassesten. Warum ist er nicht, ist er nicht an der Front?
Warum kommt Alexstrasza nicht mal kurz hier runter, macht einen Breath rein und dann haben wir Ruhe? Ja, es ist ganz, ganz wild, das stimmt schon. Nee, aber gut, ich wüsste sonst nichts, was Aleria und Anduin zusammen für ein Kind. Also man könnte im übertragensten Sinne machen, dass dieser Kristall eventuell in klein wird und so ein Kind von Leere und Schatten ist, also dass der wirklich hin und her gehen kann. Und das auch gut so ist. Aber. Aber das sehe ich, die beiden. Das sehe ich wirklich. Da könnte was. Also die werden kein Kind kriegen, auf gar keinen Fall. Das ist Quatsch. Das kann ich.
Unbefleckte Empfängnis.
Ja. Ich glaube nicht, dass Aleria Anduin ranlassen würde. Und ich glaube nicht, dass Anduin Aleria nehmen wollen würde.
Nee. Also, ich glaube, wenn Anduin jemals eine Frau bekommt, dann würde ich vermuten, also aktuell, dass er so eine unbedeutende Nebencharakter als Frau bekommt, irgendwie so eine Bäuerin oder so.
Ja, die keiner dann kennt oder so, ja. Ja,
genau.
Ja, denke ich auch. Ferim wäre halt krass, aber das passt nicht. Nee, ja, schwierig. Gut, ich glaube, wir haben es mal langsam wieder.
Wir sind am Schluss.
Ja. Also, fest sagst du, Bele da, zwei noch drin, einem Sinn. Ich bin gespannt. Chat, also YouTube-Chat, ihr könnt reinschreiben. Was denkt ihr, wie viele leben noch? Und dann
wie viele von diesen fünf Naro, ja.
Und dann gucken wir so in einem Jahr, gucke ich noch mal in die Kommentare und pick mir vielleicht einen raus, der die richtige Antwort hatte und schenkt dir einen Blumenstrauß im Virtuellen. Okay? Wunderbar. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.
Ciao, Kakao.